Ein angeblicher Videobeweis im Spiel des SV Mölschbach gegen SG Hochspeyer hat bundesweit für Furore gesorgt. Jetzt steht fest, es hat diesen Videobeweis nicht gegeben. Wir haben soeben Filmmaterial eingesehen, das Jürgen Clemens beim Spiel gemacht hat. Und wir haben mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des SV Mölschbach, Andreas Müller, gesprochen. Wir sehen jetzt die entscheidende Spielszene dieser Partie des SV Mölschbach gegen SG Hochspeyer. Dirk Fedek bekommt den Ball, geht an die Grundlinie und schießt in die Mitte und Tim Nothomb schießt das Tor. 3:2 für Mölschbach, aber der Schiedsrichter entscheidet auf Abstoß. Er hat offenbar den Ball im Aus gesehen. Protest der Mölschbacher Spieler. Schiedsrichter geht auf den Hochspeyerer Torhüter zu und plötzlich der Hinweis eines Mölschbacher Spielers. Da hat doch jemand gefilmt. Schau dir doch mal die Szene an. Geh doch an die Außenlinie. Was macht der Schiedsrichter? Er eilt an die Außenlinie, geht auf die Zuschauer zu. Tim Nothomb macht das Zeichen wie den Videobeweis und der Schiedsrichter auch. Spricht kurz mit ihm, ohne auf das Handy zu gucken, und entscheidet aufs Tor.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Episode von Deutschlands amüsantesten Schiedsrichter-Podcast. Und hier an meiner Seite Alex, die Witzkanone Feuerherd. Herr Feuerherd.
Gott zum Gruße, junger Freund.
Die wievielte Episode ist das?
97.
Klar, letztes Mal war 96, jetzt haben wir 97 und nenne mir einen guten Schiedsrichterwitz.
Oh, jetzt erwischte mich aber richtig auf dem völlig falschen
Fuß. Ich habe gedacht, das wäre bei euch so Usus, dass man sich dann die besten Gags und Pointen um die Ohren haut um Schiedsrichter.
Also meistens haben wir immer drüber gelacht, wenn man zum Spieler gesagt hat, du solltest mich besser siezen. Aber okay. Oder bei der Seitenwahl, dass man, wenn man dann fragt, sagen wir mal, man hat eine schwarz-rote Wellenmarke, ne? Schwarz auf der einen, rot auf der anderen Seite. Den Witz haben wir uns auch, oder den Scherz haben wir uns auch öfter mal erlaubt, dass wir dann den Kapitän der Gästemannschaft gefragt haben, schwarz oder rot? Und dann sagt der Schwarze, oh, das würde ich nicht nehmen. Fängt dann richtig, richtig gut an.
Ist gut. Ich kenne, glaube ich, sogar einen Schiedsrichterwitz, wobei es, ich kündige jetzt schon mal an, es kann sein, dass ich die Pointe versaue, aber ich
erzähl sie doch zuerst, dann lass es hinter dir.
Kommt ein Spieler zum Schiedsrichter und sagt, haben Sie einen Hund? Der Schiedsrichter sagt, nee, ich habe keinen Hund. Sagt der Spieler, oh, so blind und kein Hund.
Mann, Klaas, der hat auch schon Patina angesetzt, oder?
Es ist ein Schiedsrichterwitz.
Ja.
Wenn du keinen frischen hast.
Aber dann bringe ich doch nicht sowas. Der ist von 1985, da habe ich gerade angefangen zu pfeifen.
Ja, aber wir haben hier ein ganz junges Publikum, die hauen sich gerade auf die Schenkel.
Ja, ganz bestimmt.
Wie sie sich wahrscheinlich auch auf die Schenkel bei unserem Opener gehört. Als sie den Opener gehört haben, haben sie sich auch auf den Schenkel gehauen, weil der Mann, den wir da gehört haben, das ist der, war das der Chefredakteur?
Ich glaube Redaktionsleiter.
Redaktionsleiter von der Tageszeitung Die Rheinpfalz. Was war passiert? Mitte September gab es eine Meldung, dass ein Schiedsrichter bei einem Kreisklassespiel in Mölschbach im Pfälzerwald eigenmächtig den Videobeweis angewandt haben soll. Nachdem der Unparteiische dann ein Tor annulliert hatte, So soll es sich zugetragen haben, soll er halt zu einem Zuschauer gelaufen sein, sich die fragliche Szene nochmal auf dem Smartphone angesehen hat und hat den Treffer daraufhin noch anerkannt. Tja, und dann kam halt die Tageszeitung, die Rheinpfalz, sind der Sache sehr akribisch nachgegangen, wie ihr es gehört habt, und die fanden dann auf der Grundlage von weiteren Videoaufnahmen heraus, dass der Referee zwar das Monitorsignal in die Luft gezeichnet hatte und auch zu dem besagten Zuschauer gelaufen war, jedoch danach umgehend kehrt gemacht hatte, ohne einen Blick auf die Bilder geworfen zu haben. Warum er das Tor dann anerkannte, blieb unklar. Inzwischen hat schon die zuständige Gebietsspruchkammer entschieden, dass die Partie wiederholt werden muss, denn der Schiedsrichter habe sich durch Zuschauer in seiner Entscheidung beeinflussen lassen und damit einen Regelverstoß begangen. Tja, zur Urteilsfindung zog die Kammer dann, das finde ich eigentlich wieder ganz lustig, haben natürlich das Bildmaterial dann genutzt. Also es gab dann doch einen Videobeweis, dass es keinen Videobeweis gegeben hatte. Aber
ist das nicht Meta?
Das ist ein guter Schiedsrichter-Gag. Ach, Videobeweis darfst du nicht, aber wir gucken uns die Bilder hier nochmal an. Fantastisch.
Vor allem, was da alles dokumentiert worden ist. Ne? Also der eine macht offensichtlich eine Aufnahme dann von dieser Szene, in der es um das zurückgenommene oder eben nicht anerkannte Tor ging. Der nächste filmt das, wie das irgendwie dann davon statten geht, dass er den Treffer schließlich doch noch anerkennt. Und das ist ja alles so ein Durcheinander. Und dann, das ist natürlich auch ganz großartiges Material für eine Lokalzeitung oder eine regionale Zeitung, das mal aufzuarbeiten. Und dann haben sie geglaubt, sie hätten bewiesen anhand von Videobildern, dass es keinen Videobeweis gegeben hat. Und dann hat die Spruchkammer doch anders entschieden, was ja auch nur logisch ist. Denn der geht raus und macht dann irgendwie dieses Signal, warum auch immer. Ne, 5 Minutes of Fame irgendwie, und kommt dann zurück und gibt das Tor plötzlich. Da hat ja dann offensichtlich eine Form von Beeinflussung stattgefunden. Das ist ja schlechterdings nicht zu bestreiten gewesen. Denn also es gibt ja keine neutrale Person da am Platz, die ihm das Gegenteil hätte sagen können. Also keinen Schiedsrichterassistenten, muss man dazu sagen. Denn das ist ein Spiel gewesen ohne neutrale Schiedsrichterassistenten. Das ist in der Kreisliga ja häufig so, dass man das Ganze alleine pfeift. Also hat eine Beeinflussung von außen in irgendeiner Form doch stattgefunden. Zumindest eine, die der Schiedsrichter akzeptiert hat. Und deswegen haben sie es wiederholt. Man muss aber dazu sagen, es war tatsächlich nicht das erste Mal, dass es einen solchen vermeintlichen Videobeweis in der Kreisklasse gegeben hat. Es hat ein paar Monate, ich glaube November 2017, auch schon wieder knappes Jahr her, hat es tatsächlich mal einen gegeben in Baden-Württemberg. Da hat ein Schiedsrichter dann tatsächlich sich das angeguckt, da hat ein klares Handspiel entdeckt und hat daraufhin dann ein Tor annulliert. Das Spiel ist natürlich auch wiederholt worden. Da verstehen die Spruchkammern auch begreiflicherweise, muss ich sagen, keinen Spaß.
Also alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die das hier vielleicht hören, macht das nicht. Ihr kommt zwar in eine Zeitung, aber ihr macht euch auch ein bisschen lächerlich.
Ja, also wie gesagt, ich musste natürlich auch lachen, wie wahrscheinlich jeder Mensch, der das
gesehen hat. Also wer das noch nicht gesehen hat, diesen Beitrag der Rheinpfalz, muss das angucken. Wir werden das nochmal verlinken. Das ist ganz, ganz große Kunst, auch wie das zusammengeschraubt ist. Man muss sich einfach die einzelnen Charaktere auch angucken, was sie so anhaben, wie sie so reden, wie da gearbeitet wird. Großartig.
Das ganze Setting, auch das, wo die Gespräche stattfinden, das ist wirklich investigativer Lokaljournalismus.
Den Loriot nicht hätte besser schreiben können.
Very best, ganz genau. Wir haben in Köln übrigens tatsächlich ein Rundschreiben an die Schiedsrichter anschließend verfasst und haben sie darauf aufmerksam gemacht, dass es nicht statthaft ist, von sich aus einfach den sogenannten Videobeweis in den Amateurligen einzusetzen. Da kommt normalerweise auch kein vernünftiger Schiedsrichter drauf, klar, aber wie es halt so ist, ne? Es geht irgendwie durchs Netz, man sieht das, findet es lustig und irgendwann macht es dann doch mal einer und kommt sich ja lustig dabei vor, weil dann vielleicht irgendwie der Kölner Stadtanzeiger darüber berichtet oder die Kölnische Rundschau oder der Express oder wer auch immer, und dann hat man den Salat. Und deswegen haben wir da präventiv gesagt, wenn wir da einen erwischen, der kriegt aber die Ohren lang gezogen.
Habt ihr das nicht als Video verschickt?
So Meta sind wir nicht.
Ja, das auf jeden Fall. Das amüsante Highlight, deswegen kam diese etwas verunglückte Einladung. Eine Witzkanone bist du nicht.
Ich habe Witze eigentlich immer gehasst, wenn ich ehrlich bin.
Aber meiner war echt gut. Ich erzähle ihn vielleicht nachher nochmal. Manchmal braucht man den auch ein zweites Mal.
Vielleicht fällt mir auch einer ein im Laufe der Zeit.
Ich freue mich drauf.
Wir haben früher im Schiri-Report zu meinen Bonner Zeiten, da hatten wir gelegentlich mal so eine Extraseite, die besten Schiri-Sprüche oder sowas. Da kam dann, habe ich jetzt in meiner Not, habe ich dann noch zwei aus dem Gedächtnis eben zitiert, aber das sind ja keine Witze, so gesehen.
Also wir werden noch ein paar schöne Schiri-Sprüche in dieser Sendung hören, denn wir haben großartiges Material, da können wir an dieser Stelle schon mal loben, von Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs. Die haben nämlich Amateurschiedsrichter begleitet. Unfassbar gutes Zeug. Da schon mal großes Lob an die Redaktion. Wir haben uns da ein bisschen bedient, um dafür Werbung zu machen. Ihr müsst euch diese Videos alle angucken. Wir werden sie alle verlinken. Fantastische Serie. Ich kannte die so noch nicht. Sollen wir uns den ersten schon mal anhören?
Oh, bitte. Unbedingt.
Wir legen mal los.
Nein, spielen! Der Fünfer steht da!
Hast du schon?
Nee, ne?
Dann kriegst du jetzt.
Ja, von deinem eigenen Spieler aufzuschreien! Von deinem eigenen Spieler, Mann! Hey, Torwart, komm her. So, du gehst raus, ins Gesicht, hast den runter vom Platz, raus, komm.
Hartes Spiel auf jeden Fall gewesen, für mich auf jeden Fall. Viele schwierige Einzelszenen dabei gewesen, vieles zu bewerten, viele Zweikämpfe, auch viele Unsportlichkeiten leider heute dabei gewesen. Spiel hatte auf jeden Fall absoluten Derby-Charakter in der zweiten Halbzeit.
Wie hat der gepfiffen?
Ja, super. Glatte 1.
Wie habt ihr den aus der Bundesliga geholt?
Zweite Halbzeit, Top-Kreisliga-A-Spiel. Hin und her, nicht mehr so viele lange Bälle. Die Männer alle 22 gerannt über den ganzen Platz, alles gemacht. Schöne Chancen dabei gewesen, schöne Tore dabei gewesen. Sowas pfeift man gern.
Das war Jona Besong, Schiedsrichter, in einem Beitrag von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Großartig. Wenn, man muss sich das auch mal angucken. Also, dicke Grätsche, der haut den um und dann läuft er hin und sagt, hast du schon? Nee? Dann kriegst du.
Ja, hervorragende Dialoge, so ja. Muss das laufen.
Kundschaft will bedient werden.
Die,
ne?
Kundschaft will bedient werden, wie man so sagt, genau. Der junge Mann ist 20 Jahre alt. Der gibt auch in dem ganzen Clip eine ganz hervorragende Figur ab, muss man sagen.
Also absolute Werbung für den Schiedsrichter.
Absolute Werbung für den Schiedsrichterjob, genau.
Job.
Pfeift im Fußballverband Niederrhein bis zur Landesliga. Das heißt, der ist da bei einem Spiel unterwegs gewesen oder bei dem die Redaktion dabei war. Das ist zwei Klassen unter seiner höchsten Liga, die er normalerweise pfeift, ist da, soweit ich weiß, auch im sogenannten Perspektivkader. Also quasi dem Elitekader des Fußballverbands Niederrhein für die besonders förderungswürdigen jungen Schiedsrichter. Man merkt das auch so, wie er sich ausdrückt, wie er auftritt, die ganze Körpersprache, das ist nicht Kreisliga-typisch mehr. Das geht schon drüber hinaus, das sieht man eigentlich sofort. Und auch wie er mit den Spielern kommuniziert. Und der hat ja allein in dieser kurzen Zusammenstellung eine ganze Fülle eigentlich von schwierigen Situationen da zu lösen. Ne?
Unglaublich schwierig.
Wo der den Torwart vom Platz schmeißt. Ja. Da sieht man dann aus der Hintertorperspektive, wie der Torwart wirklich so einem Gegenspieler nach dem Kopf langt. Das muss man erstmal sehen. Mhm. Das ist nicht so einfach. Und dann direkt dazwischen gegangen und auch, also in Form und Inhalt immer komplett angemessen. Ich war total begeistert.
Und hinten raus sagt er, obwohl das ja ein total schwieriges Spiel war oder vielleicht auch gerade deshalb, sagt er einfach, ja, sowas pfeift man gern.
So
da musst du aber auch Bock drauf haben. Nee, fand ich schon echt bemerkenswert. Wie gesagt, kommt gleich noch mehr, versprochen. Das ist jetzt mal der erste Eindruck und ihr solltet euch die alle angucken und dann auch verteilen. Sowas muss man zeigen. Das ist echt gut, weil das auch, das ist halt auch noch der Fußball, wie es ihn zum Glück auch noch gibt, ne? Also, dass man da Leute findet, die sich an einem Sonntag dann so ein Spiel geben. Ein Derby war das da irgendwie und ja, dann da auch Spaß dran haben. Das war, fand ich gut.
Wir werden dann auch sehr unterschiedliche Schiedsrichtertypen hören. Es gibt ja nochmal ganz andere Äußerungen und daran sieht man, wie unterschiedlich Schiedsrichter mit Spielern kommunizieren.
Ja.
Anlassbezogen natürlich, aber auch ganz klar typbezogen. Und auch das ist das Schöne daran, dass man diesen Variantenreichtum da mal richtig kennenlernt. Wir haben das ja immer mal wieder gehabt, auch in früheren Folgen, dass wir O-Töne da reingeschnitten haben aus dem Amateurfußball. Und ja, das ist die Vielfalt, die sich auf den Amateurplätzen zeigt, auch im Schiedsrichterbereich.
Einen Ton habe ich, glaube ich, noch vergessen, der auch aus dem Beitrag kommt. Da werden dann nochmal Fans befragt zum Schiedsrichter.
Das ist der Schiedsrichter. Wie pfeift er denn so?
Teilweise beschissen.
Ist doch gar nicht wahr.
Ist doch gar nicht wahr.
Ich glaube, das lade ich mir als Klingelton aufs Smartphone. Teilweise beschissen. Ist doch gar nicht wahr. Großartig.
Ja, nee. Sehr, sehr gut. Ist dir ein Gag eingefallen?
Bis jetzt noch nicht.
Ja, okay. Aber vielleicht fällt dir ein und bis dahin kannst du uns ja mal erzählen, wie es denn in Wangen im Allgäu war.
Oh, jetzt wird's ernst wieder.
Da gab es ein Sportrechtsseminar. Ja, dafür sind wir ja berühmt. Wir sind zwischen die seinen Albernheiten und dann wieder der ganz ernsten Materie.
Jetzt muss ich aber umstellen.
Pendeln hin und her. Bam. Nee, du warst auf dem Sportrechtsseminar, das klingt wirklich sehr trocken. Ausrichter war der Württembergische Fußballverband. Das Thema hieß der Schiedsrichter im Recht. Und dort warst du dann Teilnehmer an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel Der Videoassistent, mehr Chancen als Risiken. Und diskutiert hast du mit dem DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann, der ist zuständig für die Schiedsrichter beim DFB, und der Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann war da. Robert Hartmann, anders in so einem Rahmen als auf dem Fußballfeld oder ähnlich?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich kenne ihn ja nicht auf dem Platz oder nur vom Zusehen.
Ja, aber man hat ja so einen Eindruck von den Schiedsrichtern irgendwie. Und dann entpuppen die sich ja dann teilweise als ganz anders.
Ich finde Robert Hartmann auf dem Fußballplatz einen zugewandten und freundlichen Menschen, der nicht sonderlich autoritär auftritt, sondern eher mit Empathie den Spielern gegenübertritt. Und so habe ich ihn, soweit ich das beurteilen kann, von der kurzen Zeit, die wir uns da gesehen und gesprochen haben, so habe ich das eigentlich im persönlichen Kennenlernen auch erlebt.
Das heißt, er verbiegt sich dann nicht auf dem Platz und das ist wahrscheinlich auch etwas, was jeder eigentlich sich als Schiedsrichter vornehmen sollte, nicht irgendwie was auf dem Platz darzustellen, was man nicht ist.
Definitiv, sonst fühlt man sich damit auch nicht wohl. Das wird bei Robert Hartmann nicht anders sein als bei den allermeisten anderen Schiedsrichtern auch. Wie gesagt, war sehr zugewandt. Es hat großen Spaß gemacht, nicht nur auf der Podiumsdiskussion mit ihm, sondern hat auch viel Freude mir bereitet, außerhalb darüber mit ihm zu sprechen, ein bisschen über Colinas Erben zu reden beispielsweise, über den Job als Videoassistenten und so solche Geschichten. Und das war
was hat er denn über Colinas Erben gesagt?
Schöne Gelegenheit. Er hat gesagt, dass er nicht immer die Gelegenheit hat, den Podcast zu hören, weil das oft sehr, sehr lang ist.
Also bitte, die fahren doch auch stundenlang zu ihren Spielen. Herr Hartmann, Grüße.
Dass er das aber wahrnimmt über die sozialen Netzwerke, die Kolumnen beispielsweise, und dass er das sehr gut findet. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben uns da sehr freundlich drüber unterhalten. Er sagte, dass das der Sache der Schiedsrichterei insgesamt auch sehr gut bekomme. Er meinte so, da wird halt viel um Verständnis geworben für die Schiedsrichter, das erleichtert ihnen eben vieles, wenn da was erklärt wird. Und er sagt, es ist vielleicht auch manchmal leichter, das so ein bisschen von außen zu begleiten, als von innen. Also dass man sozusagen da als Menschen, die der Schiedsrichterei natürlich zugetan sind, wie wir beide auf der einen Seite, aber eben nicht jetzt für den Verband sprechen, dass das manchmal natürlich auch ein Standpunkt dann ist und ein Sprechort sozusagen, das etwas, mittelmäßige Wort zu benutzen, dass es dann vielleicht auch leichter ist, das aus dieser Perspektive und aus dieser Warte zu betrachten. Das hat ihm gut gefallen, hat er gesagt, und das hat mich natürlich sehr gefreut.
Ja, mich auch. Und wie war dann die Diskussion?
Dazu muss man sagen, dass dem etwas vorausgegangen ist. Also zweitägiges Programm, Freitag, Samstag. Ich fange mal hinten an. Am zweiten Tag waren so die knallharten Rechtsseminare. Ne? Zum Beispiel die Frage, ist der Profischiedsrichter Arbeitnehmer oder ist er eher Selbstständiger? Ganz kurze Antwort, eher Letzteres. Ist dann ausführlich begründet worden, warum er die Arbeitnehmereigenschaften klassischerweise eigentlich nicht hat. Ich kann das jetzt nicht mehr alles referieren, können wir vielleicht irgendwann mal in einem Special machen. Es wird jetzt auch zu weit führen.
Da ist auch die Frage, wie groß da, also wir sind ja schon Special Interest, ne? Ob das jetzt auch noch bei uns mit reinpasst?
Ich glaube, es wäre ein bisschen sehr speziell.
Ja, ich glaube auch.
Also es gibt bestimmt viele, die es interessiert.
Ich finde es gut, dass du das kurz zusammengefasst hast. Lassen wir es dabei.
Hab auch gerne zugehört und noch was dabei gelernt, gerade von, weil das hochrangige Juristen gewesen sind, die da gesprochen haben. Jan F. Ort beispielsweise auch, der nochmal darüber gesprochen hat, inwieweit der Schiedsrichter haftbar zu machen ist für Fehlentscheidungen. Er hat ein ganz ähnliches Thema schon mal besprochen, als wir diese gemeinsame Veranstaltung hatten mit Sascha Stegemann und ihm in seinem Sportrechtsseminar oder seiner Sportrechtsvorlesung an der Uni Köln. Hat das Ganze jetzt noch ein bisschen aktualisiert, erweitert, abgewandelt, ging auch ein bisschen um das Thema Videobeweis, das ja im Mittelpunkt stand, um nur einige Themen zu nennen. Und am ersten Tag stand das Thema Videoassistenten im Mittelpunkt. Ronny Zimmermann hat einen Vortrag gehalten über die verbandsrechtlichen und regeltechnischen Rahmenbedingungen für den Einsatz des Videoassistenten. Robert Hartmann hat einen Vortrag gehalten über Praxiserfahrung eines Schiedsrichters und Videoassistenten und hat zu dem Zweck auch Bild- und Tonmaterial dabei gehabt. Das heißt, wir haben da, also die anwesenden Teilnehmer, das waren, weiß nicht, so 50, 60, und du musst dir vorstellen, da saßen Schiedsrichter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, Richter, Sportrechtler. Das war, wow, also ich hab den Freitagabend unter anderem damit verbracht, mit einem Richter am Bundesgerichtshof zu sprechen, dessen Sohn Schiedsrichter werden möchte. Und er wollte von den anwesenden Schiedsrichtern so ein bisschen erfahren, ist das eine gute Idee? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Also klar, dass er kein Nein zu hören bekommen hat, logisch. Was muss man da so machen? Was passiert da so? Und so ist man halt ein bisschen ins Gespräch gekommen. Also sind so Leute, mit denen ich halt dann doch eher selten die Gelegenheit habe zu sprechen. Klar, und im Seminar selber habe ich auch teilweise, also das war schon sehr anspruchsvoll natürlich. Und Hartmann, wie gesagt, hat Bild- und Tonmaterial dabei gehabt. Zwei Szenen mit Videoassistentenbeteiligung aus dieser Saison und eine aus der vergangenen Saison. Hat die abgespielt und man konnte eben hören, was redet das Schiedsrichterteam auf dem Platz miteinander. Ach, und cool. was reden die mit den Videoassistenten. Im Grunde genommen genau das, was Pierluigi Collina und Massimo Busacca gemacht haben nach der Weltmeisterschaftsvorrunde. Da haben die ja auch Bild- und Tonmaterial gezeigt und haben daran so ein bisschen versucht, deutlich zu machen, was passiert da eigentlich. Das haben wir da auch zu sehen bekommen, was natürlich die Anwesenden, mich eingeschlossen, total geflasht hat. Also ganz viele von den Sportrechtern haben auch gesagt, Wahnsinn. Also das jetzt mal zu sehen und zu hören, ist ja dann doch nochmal was ganz anderes. Bekommt man mal einen Eindruck davon. Weil auch Entscheidungsfindungsprozesse dabei waren, die man, glaube ich, in der Öffentlichkeit so nicht unbedingt geahnt hat. Also nur ein Beispiel, gab im Spiel Bayern gegen Leverkusen in dieser Saison nach 2 Minuten einen Handelfmeter für Bayer Leverkusen. Da hat der Check relativ lange gedauert und alle haben gedacht, die prüfen jetzt, das braucht jetzt unheimlich lange, um rauszufinden, ob das Handspiel von Thiago strafbar ist oder nicht. Das ging in Wahrheit aber total schnell. Die hatten total schnell sich festgelegt, das ist zumindest kein klarer Fehler, das zu pfeifen. Wir müssen aber noch checken, ob es in der Entstehung der Situation einen Abseits gegeben hat von Bayer Leverkusen. Und dafür haben die kalibrierten Linien gebraucht. Das hat man alles gesehen und alles gehört. Und das hat einen Moment gedauert, weil das nicht ganz so schnell geht. Und damit war auch klar, okay, das ist das, was sie da besprochen haben. Und andere Beispiele, die wirklich beeindruckend waren, muss man sagen. Das sind so zwei Sachen vielleicht noch dazu. Das eine in der Podiumsdiskussion. Da saßen jetzt natürlich dann 3 Leute, Ronny Zimmermann, Robert Hartmann und ich, von denen, und das Ganze wurde moderiert vom Hauptgeschäftsführer des Württembergischen Fußballverbands, das war halt auch der Ausrichter, Frank Tumm, und er hat es mit 3 Leuten zu tun gehabt, von denen keiner den Videobeweis abgelehnt hat. Und ich habe auch vorgesagt, muss ich jetzt den Bad Cop hier spielen, also den Advocatus Diaboli sozusagen, meinte er, nee, natürlich nicht, aber vielleicht können wir irgendwie ein bisschen auf die unterschiedlichen Schwerpunkte achten. Ich habe das natürlich dazu benutzt, dann zu sagen, lieber Robert Hartmann, was du uns gerade gezeigt hast, das war ganz, ganz großartig. Du hast gemerkt, wie die Reaktionen waren. Klar, du hast hier ein absolutes Fachpublikum sitzen, aber dennoch, das sind Szenen in Wort und Ton, die man eigentlich der Öffentlichkeit auch zugänglich machen müsste. Denn das sah ja ganz ähnlich aus wie bei der FIFA nach der Vorrunde, was Collina und Busacca da gezeigt haben. Und ich glaube, da vergibt man sich nichts, wenn man ab und zu mal auch Beispiele zeigt, sondern damit gewinnt man Akzeptanz. Also so war mein Einstieg in die Podiumsdiskussion und ich glaube, Robert Hartmann war gar nicht wirklich dagegen, aber er hat auch gesagt, sie sind schon auf dem Weg, nochmal für eine ganz andere Transparenz sorgen zu wollen jetzt und sprechen auch darüber, wie weit die Medien da stärker eingebunden werden und auch die Fans und auch im Stadion liegt es ja nicht an ihnen, dass es da noch nicht gezeigt wird. Das war so das eine. Und das andere, woran ich mich erinnere, war eine Frage von Jan F. Ort, Richter hier am Kölner Landgericht. Wie gesagt, auch der, bei dem wir gewesen sind mit der Sportrechtsveranstaltung, der hat gesagt, lieber Robert Hartmann, ich habe jetzt 2 Fragen. Das eine ist, habe ich recht, dass der Einsatz des Videobeweises für euch situativ eigentlich für mehr Stress sorgt, als ihr das ohne den Einsatz der Technik gehabt habt? Mhm. Ich hatte so den Eindruck, so wenn ich den Schiedsrichtern so zugehört habe, das war doch, die stehen schon massiv unter Druck doch in dem Moment. Stimmt mein Eindruck? Und damit verbunden Frage 2. Würdest du trotzdem sagen, obwohl das eben situativ so viel Stress ist, wenn ich eben in meiner Frage recht habe, würdest du trotzdem sagen, dass das die Sache wert ist? Sagst du also, unter dem Strich bleibt für uns da ein Gewinn bei übrig? Und Robert Hartmann hat sehr klar darauf geantwortet, hat gesagt, erstens, situativ ist der Stress tatsächlich größer. Warum? Gesagt, wir haben vor der Einführung des sogenannten Videobeweises, also vor der Einführung der Videoassistenten, haben wir gepfiffen und haben den Spielern gesagt, ich habe das ganz klar gesehen, da gibt es nichts darüber zu diskutieren. Gehen Sie auf Ihre Position, wir machen jetzt hier mit Strafstoß weiter oder gehen Sie runter, Sie sind des Feldes verwiesen. Also reden natürlich anders, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Und haben einfach die Entscheidung getroffen und verkauft und der Stress war innerhalb von Sekunden dann eigentlich auch wieder vorbei. Die Entscheidung war gefällt und jedem war klar, daran wird sich nichts mehr ändern. Und er hat gesagt, natürlich ist das eine Umstellung, wenn du das plötzlich nicht mehr sagst und auch nicht mehr sagen kannst, sondern wenn du in einer sogenannten spielrelevanten Situation dem Spieler sagst, kleinen Augenblick bitte, es wird gerade geprüft. Und diese Prüfung nimmt ja nun mal, die nimmt der Schiedsrichter vielleicht auch vor, wenn er dann eben in die Review Area geht. Aber zunächst mal ist der Videoassistent dran und der Schiedsrichter kann in der Situation ja nicht wissen, was dabei rauskommt. Der kann sich höchstens sicher sein, ich habe da eine korrekte Entscheidung getroffen, natürlich. Aber der weiß noch nicht, ob sein Videoassistent nicht vielleicht sagt, pass mal auf, wir haben die Situation hier wirklich ganz anders gesehen und wir halten es für geboten, dass du jetzt in die Review Area gehst und dir die Bilder selbst nochmal anschaust. Er sagt aber, um die Frage 2 zu beantworten von Jan Ort, er sagt aber, obwohl der Stress situativ größer ist, ist für uns der Gewinn am Ende auf jeden Fall gegeben, denn er sagt, ich kann jetzt sicher sein, wenn ich vom Platz gehe, dass der Strafstoß, den ich in der 90. Minute gegeben habe und der zum 2:1 für die Gastmannschaft geführt hat, ich kann mir sicher sein, dass das zumindest kein klarer Fehler gewesen ist. Und andernfalls ist mir das sonst immer, oder vorher ist es mir eine Woche lang nachgetragen worden. Manchmal hängt ja das noch viel länger in den Klamotten. Und das ist dieser situative Stress auf jeden Fall wert, dass wir die Sicherheit haben, das, was wir da gemacht haben, hat zumindest nicht zu einem klaren und offensichtlichen Fehler geführt.
Und du hast natürlich auch den Vorteil auf dem Platz, dass du einem Spieler, den kannst du direkt runterkochen. Dem kannst du direkt sagen, das ist mir total egal, was du mir jetzt hier erzählst. Es wird nichts daran ändern. Wir haben alles auf Band. Wir werden genau. Das jetzt überprüfen. Und du hast natürlich auch, wie er sagt, wenn du vom Platz gehst, es gibt halt nicht mehr dann dieses, jetzt mal blöd gesagt, diese Ausraster gegenüber Schiedsrichtern, die haben ja total abgenommen. Also wenn man sich früher dran erinnert, diese Spießruten laufen, dass die dann unter einem Regenschirm vom Platz geführt wurden, Feuerzeuge geflogen sind und so, das ist ja deutlich weniger geworden.
Das ist viel weniger geworden, das sieht man eigentlich kaum noch.
Ja.
Natürlich gibt's, das wissen wir ja, auch jetzt noch Situationen, bei denen man sagen kann, okay, das ist jetzt keine Schwarz-Weiß-Situation, da gibt's jetzt nicht nur 1 oder 0, sondern noch was dazwischen, das führt vielleicht auch zur Aufregung, aber er hat ja auch klar so formuliert, wir können sicher sein, dass da kein klarer und offensichtlicher Fehler Bestand hat, der eine Auswirkung auf das Spiel und sein Ergebnis hatte. Und das fand ich total logisch. Er ist ja auch nach der Schiedsrichterperspektive gefragt worden, natürlich. Wenn man jetzt Fans fragt und die sagen, da gehen Emotionen verloren, das ist eine andere Geschichte. Aber Robert Hartmann sagt, aus meiner Perspektive ist das für uns eine wirklich gute Sache. Und er sagt, ich bin ein Anhänger des Videobeweises oder der Videoassistenten. Ich bin ein Freund davon. Mir hilft das weiter, auch wenn es in der Situation schon mal unangenehm sein kann, weil es eben nicht mehr in dem Fall nur von ihm abhängt. Regeltechnisch schon. Klar, natürlich, er ist der Letzte. Er trifft die letztgültige Entscheidung weiterhin, das wissen wir, aber ne, im ersten Moment muss er erstmal sagen, mal gucken, was dabei rauskommt. Und na klar wird das dann auch schon mal für ihn lang, wenn das jetzt vielleicht 20 Sekunden dauert, bis es dann endgültig geprüft ist.
Das heißt, du wärst jetzt aber auch keiner, der diese Petition der Schalke-Fans gegen den Videobeweis unterstützen würde?
Wahrscheinlich nicht, ne? Überraschenderweise.
Ich finde ja die Begründung da ganz lustig. Die haben ja gesagt, Videobeweis abschaffen, Schluss mit den Diskussionen.
Ja. Das war eine überraschende Wolte in dieser Petition. Das fand ich auch. Da dachte ich, keine Diskussion mehr. Das ist ja nun definitiv nicht der Fall.
Ja, die Erinnerungen sind unterschiedlich an die Zeit davor. Ist so. Hast du sonst noch was mitgenommen von dem Treffen in Wangen?
Ja, ein Trikot.
Was? Das meinte ich.
Das meintest du jetzt gar nicht?
Das finde ich ja, was für Trikot.
Die Bundesliga-Schiedsrichter sind an einem Spieltag, das war der Spieltag, bevor die Entscheidung getroffen worden ist, wer die Europameisterschaft 2024 ausrichten darf, sind doch die Schiedsrichter mit auf der Rückseite des Trikots mit Werbung aufgelaufen. United by Football.
Ah, ja.
Das große schwarze Logo, falls du dich erinnern kannst. Mhm. Einmalige Aktion. Mhm. Und ich habe Robert Hartmann gefragt, wirklich ohne jeden Hintergedanken, ist das eigentlich gewesen? Das ist ja schon ein ziemliches Unikat. Hast du das getauscht mit einem Spieler anschließend? Also so, hast du dir das Trikot des Spielers gesichert? Macht man normalerweise ja nicht. Das war auch scherzhaft, ne? Normalerweise tauscht man als Schiedsrichter nicht das Trikot mit dem Spieler. Wir kennen alle die Szene noch. Ich glaube, 10 Jahre ist es her. Und als Oliver Kahn aufgehört hat, der hat mit Markus Merk das Trikot getauscht. Christoph Kramer hat mal erzählt, dass er sich, glaube ich, das Trikot von Wolfgang Stark besorgt hat nach dessen letzten Bundesligaspiel. Aber das sind absolute Ausnahmen. Insofern war meine Frage natürlich ein Witz, die war nicht ernst gemeint, ob er da einen Trikottausch gemacht hat. Aber es war einfach so als Gag im Gespräch und er sagte,
du bist eine Gag-Kanone.
Naja. Situativ, ne?
Ja. Und dann hat er dir das Trikot geschenkt, oder
genau.
Was?
Und hat er gesagt, nee, sagt er, habe ich nicht und wenn du möchtest, bringe ich dir eins mit. Und ja. Jetzt bin ich im Besitz eines Trikots von Robert Hartmann mit dem Aufdruck United by Football.
Stark.
Ja. Das wird natürlich nie eingesetzt werden. Also ich.
Wieso nicht? Beim nächsten hier Twitter-Treffen da, wenn du da Schiedsrichter bist. Da wollen wir das sehen.
Ja, genau. Das wäre tatsächlich, das wäre noch eine passende Gelegenheit, das stimmt. Aber es gibt ja immer mal wieder Schiedsrichter, die Trikots geschenkt bekommen von Bundesliga-Schiedsrichtern. Ich habe da teilweise im Amateurbereich Leute dann gesehen mit DFB-Logo oder sogar FIFA-Abzeichen und den Dekra-Logos da rechts und links auf den Ärmeln, dann pfeifst du damit in der Bezirksliga so, das fand ich nicht in Ordnung. Das ist dann immer so eine Form von, weiß ich, von Anmaßung irgendwie. Das macht man nicht. Das ist jetzt in meiner Sammlung, hängt jetzt auch in meinem Arbeitszimmer wirklich gut sichtbar und habe mich sehr darüber gefreut, das bekommen zu haben und fand das eine sehr nette Geste. Ist ja, wie gesagt, also in gewisser Weise auch ein Unikat, zumindest was den Spieltag betrifft. Und nein, schöne Sache. Bei dem Twitterer-Treffen, ja, da kann man sicherlich drüber sprechen.
Da wird es auch den Videobeweis geben.
Ja, können wir natürlich, das könnte man wirklich mal einführen, ne? Einen rausstellen und dann machen wir das ganz offiziell.
Das wird noch schlimmer alles.
TK Schland mit Videobeweis.
Es wird super. Ich werde dann im Keller sitzen und bewerten. Ja, ich meinte jetzt aber eben, hast du noch etwas Inhaltliches mitgenommen eigentlich?
Ja, massig natürlich.
Ja, denn hast du noch was du mit uns teilen möchtest?
Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Also okay. Ich fand das, was ich gerade erzählt habe, das waren jetzt schon so die prägendsten Eindrücke.
Ja, mega. Ich würde das auch gern sehen.
Die Frage der Haftbarkeit beispielsweise, ich habe den Vortrag von Jan Ort jetzt das zweite Mal gehört, weil der sehr...
Jetzt hast du ihn verstanden.
Streng juristisch ist, habe ich, glaube ich, jetzt noch ein bisschen mehr verstanden als beim ersten Mal. Dass es natürlich ausgeschlossen wird zunächst mal von den Fußballregeln, aber es ging daran auch, es ist auch eine zivilrechtliche Frage natürlich. Und er hat da die Grundlagen vorgestellt. Da werden dann immer viele Paragraphen genannt und nur die Nummern, mit denen ich natürlich nichts anfangen kann, weil ich kein Jurist bin. Und trotzdem kriegt man so eine grobe Vorstellung, selbst als Laie, da wo man sagt, na gut, man unterwirft sich halt auch als Spieler dem Regelwerk, zu dem auch gehört, dass bestimmte Dinge eben anschließend nicht ohne weiteres juristisch zu klären sind. Ne? Also ist doch völlig klar, wenn mich jemand fault auf dem Fußballplatz, dann ist das was zu dieser Sportart gehört natürlich so. Wenn ich jemanden ein Beinchen stelle, im Alltag so, und der legt sich auf die Mappe, so klar kann ich dann wegen Körperverletzung eine dran bekommen. Dabei aber nicht, aber da ging es natürlich auch nicht so sehr darum, sondern um Fehlentscheidungen, aber da ging es dann auch um solche Fehlentscheidungen, wie es zieht ein Gewitter heran, der Schiedsrichter versäumt es, die Mannschaft rechtzeitig vom Platz zu schicken und der Blitz schlägt ein und trifft einen Jugendspieler tödlich. Was könnte das sein, wenn der Schiedsrichter unter 18 ist und über 18 ist und ist es fahrlässige Tötung und solche Geschichten? Also das hat da auch alles eine Rolle gespielt. Das sind ja Sachen, mit denen beschäftigt man sich sonst nicht immer unbedingt. Und das zu hören und auch ausgeführt zu bekommen, das war schon wahrscheinlich schon sehr, sehr spannend.
Zu diesem Gewitterthema äußert sich ja, hat sich jetzt schon, glaube ich, zwei oder dreimal der Kachelmann auch geäußert und sagt, er könne das überhaupt nicht verstehen, dass man da das Personal, also die Schiedsrichter, nicht dahingehend schult, dass die sich halt mit den entsprechenden Apps eindecken, weil die einem ganz klar sagen können, was in der nächsten Stunde passiert.
Ja.
Genau. Also eigentlich klar. Müsste man da wirklich alle Schiedsrichter für sensibilisieren, dass die halt, wenn ein Gewitter ankommt, dann sagen die halt einfach, ey Leute, das ist es nicht wert, wir spielen heute nicht.
Das wird in den Schulungen aber durchaus auch so erzählt. Also wir sagen den Schiedsrichtern schon, schickt die lieber ein bisschen zu früh, jetzt ein bisschen zu spät vom Platz. Mhm. Also jeder kennt so diesen...
Nein, aber er geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt ja, man muss nicht erst auf dem Platz stehen und denken, oh, da kommt jetzt ein Gewitter. Sondern du kannst, alle haben ein Smartphone, alle können sich die Apps runterladen und dann weißt du genau, okay, hier ist Unwetter angesagt, wir werden heute kein Fußball spielen. Das riskieren wir einfach nicht.
Da müsste ich, glaube ich, nochmal drüber nachdenken. Ich bin mir sicher, dass es einige Schiedsrichter gibt, vielleicht sogar viele, die vorher schon mal gucken, was erwartet mich denn da?
Klar,
die vielleicht sagen, wir haben jetzt in einer Stunde ein Gewitter zu erwarten. Das könnte bedeuten, die erste Dreiviertelstunde geht noch ohne Probleme über die Bühne und dann verlängern wir vielleicht die Halbzeitpause und fangen dann einfach ein bisschen später wieder an. Und was ist denn danach irgendwie noch auf dem Platz? Findet dann noch was statt? Und haben dann vielleicht die Möglichkeit zu sagen, gut, dann ja, machen wir einfach ein bisschen länger Pause, spielen danach weiter, wenn das Ganze hier um ist. Aber dann haben wir das Spiel trotzdem über die Bühne gebracht. Also darauf vorbereitet zu sein, ist eine gute Idee. Und das gehört eigentlich auch zu einer Spielvorbereitung natürlich auch dazu, dass man sich über sowas Gedanken macht, um nicht unliebsam überrascht zu werden, jetzt wo es eben geht.
Sollten halt auch nicht nur die Schiedsrichter natürlich machen, sondern auch die Vereine. Ist ja eigentlich kein Problem. Gut, dann würde ich doch sagen, haben jetzt eine halbe Stunde aufgenommen, starten wir doch jetzt mal mit dem Faktischen, mit der Bundesliga.
Heute fahre ich schön mit dem Fahrrad zum Spiel Haldern 2 gegen Viktoria Wesel, das Kreisliga B, schön mit der Vize bei herrlichem Sonnenschein. Früher habe ich auch mal in der zweiten Liga an der Linie gestanden und habe da viel rausgelernt.
Ich erwarte jetzt nichts Besonderes, aber das ist ja meistens so, wenn du nichts erwartest, passiert was. Also ich versuche dann auch in Anführungsstrichen Chef auf dem Platz zu sein, weil sonst hat der ganze Fußballspiel nichts zu bedeuten. Weil wenn der Schiri nicht Chef auf dem Platz ist, dann hat er auch das Spiel nicht. Das ist so.
Man sagt geschiezt. Man sagt nicht geschiedsrichtert.
Ist der Schiedsrichter im Amateurwesen eigentlich so der letzte wahre Held?
Gut, also der Schiedsrichter im Fußballwesen, der muss schon eine starke Ausstrahlung haben, der muss schon was darstellen, der muss schon was erleiden und genießen. Alles.
Ich schieße.
Du schiedst. Er, sie, es schiedst.
Wir
schiezen.
Ihr.
Ihr schiezt. Und sie schiezen.
Da Mustafa Benzbicher. Ja, alles klar, Mustafa. Ne? Denkt an abspielen, ne? Ja. Nee, das ist ja mal, weißt du, so ein Fummler, der spielt den Ball nicht ab. Weißt du, da steht einer. Ja.
Schiedsrichter schiezen.
Ja. Ist sicher.
Du
schiezt.
Elfmeter war klar?
Elfmeter war ganz klar. Schritt zu spät, kann passieren. Mann, der war so ein dummes Foul, Mann! Gelbe Kiste! Ja, unnütz! Sekundenbruchteil, da geht nicht. Nee? Nein, ich stehe gut! Ich hab gut gestanden. Topf, weiter. Der kriegt doch den Ball und Mann, das ist ein Gelb, das ist nicht nötig, das ist Dummheit. Ja, der kommt wieder hoch. Da halt dich doch raus. Manchmal wollen sie zwar das letzte Wort haben, aber das kriegen sie bei mir nicht. Das kriegen sie nicht. Ja! Ich mache jetzt den Spielbericht fertig gleich, aber erst trinke ich wahrscheinlich ein Bierchen. Nee, ich trinke erst einen Kaffee, dann trinke ich ein Bierchen.
Erst ein Kaffee und dann ein Bierchen.
Ich schieße, du schießt, er sie es schießt.
Schiedsrichter Heinz Hesling vom Verein SV Blau-Weiß Dingden.
Ich nenne dich jetzt nur noch Rolf.
Ich finde die Beiträge sind so, das muss man sich auch wirklich auch angucken, weil der Typ auch auf dem Platz, wenn die Spieler dann wieder so einen halt dann daneben hauen, er leidet körperlich mit. Fantastisch. Großartig.
Das geht noch mehr Richtung Ahlenfelder als Richtung moderne Schiedsrichter, das ist ja aber, was es ja kein bisschen unsympathischer macht, im Gegenteil. So wie er das macht, man merkt auch schon, wie der sich seine Akzeptanz erarbeitet und bei den Spielern mit so einem Umgang. Das finden die auch gut. Ne? Das ist halt auch schon ein paar Tage älter, der Kollege. Wahrscheinlich irgendwie so älter als ich wahrscheinlich auch, nehme ich an. Hab jetzt nicht geguckt. Aber da machst du das vielleicht noch ein bisschen anders. Und das mögen die Spieler dann auch. Da bin ich schon ganz sicher.
Heinz Hesling ist 58 Jahre alt.
58.
Hatte jetzt am 25. September seinen 58. Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Schiedsrichter seit 1978 und ja auch Zweitliga-Assistent. Das ist schon nicht schlecht.
Und da hat er auch was gelernt, hat er ja gesagt.
Und er fährt 10.000 Kilometer mit dem Rad im Jahr.
Ist das nicht irre? Der Mann muss ja auch wirklich topfit sein.
Ja, wenn du zu jedem Spiel, aber dann kannst du hinterher auch einen Kaffee und Bier trinken.
Unbedingt.
Super. Wie gesagt, alles angucken. Das großartig, weniger großartig ging es in der Bundesliga zu am ersten Spieltag. Die neue Saison begann und gleich am ersten Spieltag stand der Videoassistent massiv in der Kritik. Der Tenor nach dem Auftakt lautet, bei der WM hat der Videobeweis so gut funktioniert, warum bekommen sie das in der Bundesliga nicht so hin? Denn schon beim Eröffnungsspiel gab es Ärger. Und das Eröffnungsspiel, das bestritten Bayern München und 1899 Hoffenheim. Schiedsrichter Bastian Dankert. Ist das eigentlich auch ein Zeichen, dass Bastian Dankert so ein Eröffnungsspiel kriegt?
Das ist immer ein Zeichen, dass ein Schiedsrichter ein Eröffnungsspiel bekommt. Bei Dankert schon das zweite Mal. War schon ein paar Jahre vorher schon mal dran. Bei Bayern München gegen den Hamburger Sportverein. Natürlich, man möchte, dass jemand dort amtiert, der auch vielleicht schon mal die ersten Zeichen setzt, schon mal die ersten Vorgaben umsetzt, die man vielleicht vor der Saison ihm mit auf den Weg gegeben hat. Klar, natürlich. Ist ja auch ein internationaler Schiedsrichter.
Hat er dann natürlich auch kein einfaches Spiel. 79. Minute, riskante Grätsche im eigenen Strafraum gegen Franck Ribéry von Havard Nordveit. Nordveit, ja, verfehlt den Ball, den stattdessen Ribéry dann über ihn lupft und anders als mit einem Sprung über den Hoffenheimer, der im Liegen mit seiner ganzen Körper ein Hindernis bildete, hätte Ribéry vermutlich nicht den Ball behaupten können. Gleichzeitig sah dieser Sprung, der dann in einem Sturz mündete, nach einer Schwalbe aus. Den Elfmeter, den Schiedsrichter Bastian Dankert den Bayern zusprach, musste man jedenfalls nicht geben. Das fand selbst der Münchner Trainer Niko Kovac. Aber da ist jetzt die große Frage, war diese Entscheidung klar und vor allem offensichtlich falsch? Nein, befand die Schiedsrichterkommission des DFB in einer Presseerklärung. Dort hieß es dann, Zitat, diesen Vorgang als faul zu bewerten, ist eine Interpretationsfrage, die beim Schiedsrichter bleibt. Die Diskussionen zu diesem Fall reichen auch von Schwalbe über natürliche Kollision bis fahrlässiges Abwehrverhalten mit zu Fall bringen des Gegners. Zitat Ende. Der Elfmeterpfiff sei daher lediglich als umstritten einzuordnen, weshalb der Videoassistent Sören Storks zu Recht nicht interveniert habe. Erinnert mich so ein bisschen an das Pokalfinale, wo ja auch Zweier seine ganz eigene Interpretation des aus seiner Sicht Nicht-Fouls an Martinez hatte.
Ja, blöde Situation. Ne? Ich muss gestehen, als ich die...
Unglaublich blöd. Also man denkt so, diese Grätsche von Nordfeld ist halt, warum machst du das? Hm. Ne? Und dann guckst du es dir wieder an und denkst, Ribéry, warum machst du das? Und dann guckt man sich den Schiedsrichter an und denkt nicht, warum machst du das, sondern denkt nur, du arme Socke.
Ja. Und den Videoassistent im Grunde genommen auch, denn Klar. Wir haben 79 Minuten gespielt in der neuen Saison und haben den ersten Fall, bei dem man darüber streiten muss, wie hoch soll so eine Eingriffsschwelle eigentlich sein? Muss man dazu sagen?
Und dann ist es halt auch ausgerechnet Ribéry.
Es ist ausgerechnet Ribéry, es ist Bayern München. Das sorgt natürlich immer noch mal für ganz andere Diskussionen, klar. Als ich die Pressemitteilung des DFB oder der DFB-Schiedsrichterkommission gelesen habe, entsprach das ziemlich genau dem, was ich glaube an dem Abend selbst auch hatte. Amazon sich gemeldet und wollte ein Statement haben zu dieser Entscheidung. Also die übertragen ja die Bundesliga im Audio, hatten mich dann gebeten, was dazu zu sagen und habe das auch gesagt. Für mich ist das eine umstrittene Entscheidung. Da hatte ich es vielleicht auch noch nicht 100 Mal gesehen. Habe aber in der Kolumne auch gesagt, das ist sowas. Je nach Eingriffsschwelle sagt man halt, geh raus und guck nochmal oder lass es eben bleiben. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, mir ist zu Ohren gekommen, dass es wohl, ich glaube, es hat eine Tagung gegeben aller Profivereine der ersten und zweiten Bundesliga, bei der auch gesprochen worden ist über das Thema Videoassistenten. Und diese Szene soll wohl auch zur Sprache gekommen sein. Und es haben wohl alle gesagt. Ist ja schön, dass wenn ihr glaubt, da muss die Eingriffsschwelle hoch sein. Und deswegen soll das nicht geprüft werden. Unserer Meinung nach, und zwar einhellig, gehört das zu den Situationen, in denen wir wollen, dass der Videoassistent sich dann da einschaltet und dem Schiedsrichter ein On-Field-Review empfiehlt. Das ist mit Sicherheit eine Meinungsäußerung, die man nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Ich habe ja selbst auch gemerkt, als ich mich dazu geäußert hatte, wie das ja dann bei uns immer so ist, ne, auf Twitter in dem Fall, dass es wirklich in dem Fall hunderte von Antworten gegeben hat, da sind ja dann auch die wenigsten freundlich davon, die gesagt haben, nee,
komisch,
das kann so nicht sein. Wie gesagt, blöde Situation, der rutscht da ganz dämlich rein, Ribéry hat im Prinzip nur noch eine Chance, er kann nur noch den Ball über ihn drüber lupfen, kommt dann natürlich nicht mehr vorbei und ja, natürlich, das, was er dann macht, ist dann auch sehr freiwillig abzuspringen, denn getroffen worden, also dass der zu Fall gekommen ist, lag nicht daran, dass Nordwald ihn getroffen hat, sondern das war dann schon wiederum sehr freiwillig. Das ist eine blöde Situation für den Schiedsrichter, das ist auch eine blöde Situation für den Videoassistenten. Man muss schon sagen, ich würde ja gar nicht in Abrede stellen, dass das keine Szene gewesen ist, in der man einen Elfmeter geben muss. Da würde ich schon auch sagen, das ist schon eher keiner als einer, aber die damit verbundene Frage ist eben, muss man da rausgehen und sich das nochmal angucken, ja oder nein? Und da habe ich in der ersten Reaktion gesagt, nö. Ich glaube, bei einer hohen Eingriffsschwelle, wie wir sie bei der Weltmeisterschaft hatten, ist das in Ordnung, das durchzuwinken. Da ist aber die, nicht nur die landläufige Meinung, sondern auch die der Clubs offensichtlich eine völlig andere, auch als die des DFB. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Da spielen halt auch Interessen eine Rolle. Und das, wenn 36 Clubs sagen, nee, also ich weiß nicht, ob die Bayern das auch waren, aber 36 Clubs sagen, bitte, das müsst ihr überprüfen, dann ist das auch ein Maßstab, der da gesetzt wird. Da kann man nicht einfach drüber hinweggehen. Das geht nicht.
Und es schließt auch ein bisschen an das an, was Fröhlich damals nach dem Pokalfinale gesagt hat. Wir können hier nicht Elfenbeinturm-Entscheidungen haben, sondern wir brauchen Entscheidungen, die nachvollziehbar sind.
Ja.
Und wenn man sieht, wie Ribéry abhebt, dann ist es halt eher keiner. Dann ist das kein Elfmeter, den wir haben wollen, weil das widerspricht dem fußballkulturellen Code.
Jo. Und wenn du dann sagst, also da gehe ich dann inzwischen auch mit und würde sagen, wenn das so ist und wenn man sagt, das wollen wir sie nicht, wir wollen nicht, dass es für sowas einen Strafstoß gibt.
Mhm, genau.
Unter allem, man kann da irgendwas sich zurecht argumentieren, habe ich auch so gesehen, wir wollen nicht, dass es den gibt, dann muss man entsprechend Sorge dafür tragen, dass das auch nicht geschieht und das hieße dann in dem Fall tatsächlich, dass es einen Eingriff geben müsste. Das ist dann eben so.
Dann gibt es diesen Elfmeter. Robert Lewandowski tritt an. Der Torwart Oliver Baumann hält den Elfmeter, doch im Nachschuss trifft Arjen Robben. Der arme Schiedsrichter Dankert gibt dieses Tor zunächst, doch diesmal gibt's dann den Ruf seines Videoassistenten Sören Storks, empfiehlt dem Schiedsrichter ein On-Field-Review. Der Grund, Robben hatte den Strafraum bereits vor der Ausführung betreten und daraus durch seinen Torerfolg einen Vorteil gezogen. Dankert lässt den Strafstoß daraufhin wiederholen. Und da bist du natürlich dann wirklich in der Frage so, Moment, das lässt du jetzt kontrollieren und das davor nicht? Hm. Und was machst du eigentlich da gerade mit deinem Schiedsrichter auf dem Platz? Die arme Socke, ne? Hm. Ich meine, es ist ja so, dass man sich das anguckt und denkt, ja Mann, so steht's in den Regeln, der darf nicht früher reinlaufen und deswegen muss das wiederholt werden. Aber ist natürlich schwierig, ne? Man muss es dann auch einheitlich machen, die müssen es überall so machen.
Ja, und hier konfligiert sozusagen mehreres miteinander. Und zwar die Regelpraxis, die Regeltheorie und nochmal als drittes kommen da noch ins Spiel die Anweisungen für den Videoassistenten. Wir lassen mal kurz versuchen aufzudröseln, weil das wirklich eine undankbare Situation gewesen ist. Im Normalfall geht sowas natürlich durch. Wissen wir alle, also gibt viele Leute, die sagen, wir wollen das anders haben, wir wollen, dass die Schiedsrichter da kleinlicher sind bei diesem zu früh reinlaufen. Die normale Praxis ist ja in solchen Fällen, na gut, dann ist er halt ein bisschen zu früh reingelaufen, hat den Ball versenkt, Tor, Anstoß, fertig.
Die Abwehrspieler laufen auch zu schnell rein.
Die sagen natürlich, wir laufen ja nur früher rein, weil der Robben zu früh reingelaufen ist und weil wir nicht wollen, ne, dass der dann irgendeinen Vorteil daraus zieht, was er dann ja faktisch getan hat.
Weil du es ja nicht pfeifst.
Aber das ohne Videoassistent wird so ein Ding in, sagen wir mal, in 98-100 Fällen wahrscheinlich nicht unbedingt wiederholt, muss man auch sagen. Also das wäre jetzt die Regelpraxis. Regeltheorie. Natürlich eindeutig, da heißt es, wenn, ne, also Spieler beider Mannschaften zu früh den Strafraum betreten, unabhängig vom Ergebnis gibt es dann eine Wiederholung. Das ist hier ja der Fall gewesen. So, und jetzt kommt natürlich das Handbuch für den Videoassistenten auch mit ins Spiel. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, denn da steht nicht drin, dass wenn der Videoassistent feststellt, dass Spieler beider Mannschaften oder einer Mannschaft zu früh reingelaufen sind, dass dann in jedem Fall einzugreifen ist, sondern da steht drin, der Videoassistent schaltet sich nur dann ein, wenn der Spieler oder die Spieler, die zu früh eingedrungen sind in den Strafraum, unmittelbaren Einfluss nehmen auf den Ausgang des Elfmeters. Das heißt beispielsweise, das Ding wird gehalten und der Spieler, der zu früh reingelaufen ist, verwandelt ihn, wie in dem Fall geschehen, Arjen Robben. Oder umgekehrt, du hast einen Verteidiger, der zu früh reingelaufen ist und das ist dann derjenige, der den gehaltenen Ball dann wegschlagen kann, bevor ihn ein Stürmer erwischt. Da sagst du auch, der Verteidiger ist zu früh reingelaufen, hat den Ball gespielt, hat Einfluss genommen auf den direkten Einfluss genommen auf den Ausgang des Strafstoßes oder hat einen anderen davon abgehalten, den Ball reinzuschießen, was auch immer. Und dann ist der Videoassistent gefragt. So, das heißt, in dem Fall hat er sich gesagt, Arjen Robben ist zu früh in den Strafraum eingedrungen, hat direkten Einfluss auf den Ausgang des Strafstoßes genommen. Das ist die Voraussetzung für einen Eingriff. Wären jetzt keine Hoffenheimer mit zu früh in den Strafraum gelaufen, hätte es an dieser Stelle einen indirekten Freistoß für Hoffenheim geben müssen. Begründung, vom Torwart gehalten und dann, wenn ein Mitspieler des Schützen zu früh in den Strafraum gelaufen ist, dann gibt es einen indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft.
Hat es das schon mal gegeben?
Da müsste ich jetzt in meinem Gedächtnis graben, ja.
Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass ich das jemals gesehen hätte.
Das wäre aber die regeltechnisch korrekte Sache. Und
das weiß wahrscheinlich wieder gar keiner.
Das
ist so ein Klassiker. Glaube ich schon, dass viele Abwehrspieler das nicht wissen, dass das so ist.
Das ist möglich, dass sie das nicht wissen. Das wäre jedenfalls im Falle, dass der Ball, oder der kann auch gegen den Pfosten gehen natürlich, ne? Oder er kommt eben vom Torwart und dann ist ein Mitspieler des Schützen zu früh in den Strafraum eingedrungen. Dann gibt es von den Regeln her einen indirekten Freistoß. da sage ich dann mit Blick auf die Praxis, umso mehr natürlich, wenn dieser Spieler, der zu früh in den Strafraum gelaufen ist, eben anschließend den Ball ins Tor schiebt. Dann gibst du natürlich erst recht einen indirekten Freistoß und sagst so, naja, das mag sein, dass das nur 2 Meter waren, aber bitte, das genau hat ihm den erforderlichen Vorsprung verschafft, um den Nachschuss verwandeln zu können. Und deswegen geben wir dieses Tor jetzt nicht. Das heißt, da wäre ein indirekter Freistoß erforderlich gewesen. Und wie gesagt, der Videoassistent greift ein, weil er sagt, er hat direkten Einfluss genommen. Aber was ist jetzt? Und jetzt kommen wir wieder zurück, weg wieder vom Handbuch für den Videoassistent, wieder hin zum Regelwerk. Wenn man sich das Ganze jetzt aber anschaut und dann sieht man, okay, Arjen Robben ist zu früh in den Strafraum gelaufen, aber insgesamt auch 3 Hoffenheimer. Einer in etwas größerer Entfernung von Robben und 2, die ihm nachsetzen, ne, die auch nur zu früh in den Strafraum laufen, weil Robben das auch tut. Die kann man jetzt aber nicht wegdiskutieren. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Robben hat eingegriffen, dann muss man jetzt im Nachgang als Schiedsrichter auch die beiden Hoffenheimer berücksichtigen und dann ändert sich die Entscheidung, weil man dann sagen muss, hier geht's jetzt nicht mehr darum, 2 Meter oder 50 Zentimeter, hier geht's jetzt ganz strikt darum, Spieler beider Mannschaften sind zu früh in den Strafraum gelaufen. Und deswegen lautet die Entscheidung nicht indirekter Freistoß für Hoffenheim, sondern Wiederholung. Denn nochmal, wenn Spieler beider Mannschaften zu früh in den Strafraum eindringen, dann gibt es diese Wiederholung grundsätzlich immer. Grundsätzlich immer ist zwar eigentlich ein Widerspruch in sich. Es gibt Ausnahmen, das würde jetzt zu weit führen und verwirren, deswegen spare ich mir die jetzt. Aber ne, in dem Fall war nur die Wiederholung möglich. Deswegen kam diese etwas kuriose Entscheidung zustande, dass der Strafstoß wiederholt worden ist und der ging ja dann ins Tor. Der wurde ja dann verwandelt von Lewandowski. So erklärt sich dieser Eingriff. Ja. Und um da auch Klartext zu sprechen, ich habe für die kommende Schiedsrichterzeitung, die Ende Oktober erscheint, eine Szenenanalyse gemacht, einiger, ich glaube von 8 oder 9 Szenen mit Beteiligung des Videoassistenten und in dem Zusammenhang oder im Zuge dessen natürlich auch die offizielle Lehrmeinung des DFB in Erfahrung gebracht. Die sagen ganz klar, das ist ein Fall gewesen für den Videoassistenten. Punkt. Und da argumentieren wir bitte nicht mit irgendeiner Regelpraxis, dass sie sonst nicht eingreifen damit. Hier ist der Fall klar gewesen. Das ist genauso richtig gewesen, wie es vonstatten gegangen ist. Aber für Dankert natürlich so ein Ding, den einer dann nicht geprüft. Und jetzt geht er da in einer Situation dran, wo man sagt, ne? Ist das jetzt schwarz-weiß? Und da muss man sagen, ja, im Grunde genommen ist das eigentlich schon mehr faktisch als subjektiv.
Da hat er wahrscheinlich zu seinem Videoassistenten Sören Storks gesagt, na, Dankert schön. Ja, aber ich bin mir sicher, wenn wir uns jetzt irgendwo hinsetzen würden und würden einen Regelquiz machen und würden da diesen Fall, dass kein Abwehrspieler reinläuft und du würdest sagen, was passiert denn, wenn der Schiedsrichter das zurückpfeift? Wie ist die Spielfortsetzung? Die überwältigende Mehrheit wird sagen, wird wiederholt.
Wahrscheinlich, ne?
Also ich habe das glaube ich noch nie. Also vielleicht, als wir die Regeln mal durchgegangen
sind.
Wenn
der Ball nicht ins Tor geht, wohlgemerkt.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Wenn Lewandowski den direkt verwandelt und dann ist ein Spieler, also Mitspieler von ihm zu früh in den Strafraum gelaufen. In so einem Fall gibt es die Wiederholung.
Ja.
Den direkten gibt es nur dann, wenn der Ball an Pfosten oder Latte geht oder vom Torwart gehalten wird. Das ist nochmal ganz wichtig.
Ja, aber auch diesen Fall, ich glaube, die meisten wissen das nicht.
Eins noch dazu, wie gesagt, mir war das auch deswegen so wichtig zu sagen, wann der Videoassistent eingreifen darf. Das ist eben nicht so, wie es dann verschiedentlich hieß, dass jetzt der Videoassistent künftig bei jedem Strafstoß eingreift. Wie gesagt, nur dann, wenn der Spieler, der zu früh reingelaufen ist, entscheidenden Einfluss nimmt auf den Ausgang des Strafstoßes. Das ist ganz wichtig.
Und Sie können ja jetzt jedes Mal gucken, ob der dann wirklich zu früh reingelaufen ist, weil Sie haben ja kalibrierte Linien.
Macht man das in dem Fall?
Nee, na, oder? Mit der Linie wird das einfacher, aber wenn die ein bisschen schief ist vielleicht. Es gab dann ja noch eine Szene, 86. Minute, Thomas Müller fälscht einen Torschuss seines Mitspielers Leon Goretzka mit dem Arm ins Hoffenheimer Tor ab. Der Unparteiische gibt den Treffer, doch erneut rät der Videoassistent zum Review. Dankert folgt der Empfehlung ein weiteres Mal und annulliert das Tor schließlich. Frage 1, richtige Entscheidung zum Schluss getroffen? Oder kann man Herrn Müller da keine Absicht unterstellen?
Wenn ich die Frage beantworten soll,
ja, bitte.
Vor dem Hintergrund, dass es keinen Videoassistenten gibt, dann würde ich an der Stelle sagen, kannst du so entscheiden, kannst du auch so entscheiden. Der Müller macht so eine Müller-typische komische Bewegung, der dreht sich irgendwie aus der Schussrichtung und gleichzeitig dreht er den Arm aber trotzdem irgendwie so ein bisschen hin. Das ist halt so, wenn sich Menschen drehen.
Kann man ihm nicht vorwerfen, würde ich sagen.
Dann kommt so ein bisschen der Arm irgendwie damit raus, beim Versuch ihn wegzuziehen, geht er dann doch zum Ball hin. Da kann man jetzt sagen, ja gut, aktive Bewegung zum Ball, also darf das Tor nicht zählen. Du kannst aber auch sagen, er hat versucht, sich aus der Schussrichtung zu drehen. Also war das Handspiel regeltechnisch unabsichtlich und das Tor muss zählen. wenn ich das jetzt mit Videoassistent beurteilen soll, dann sage ich natürlich, wenn ich von der hohen Eingriffsschwelle ausgehe und wenn ich die Eingriffsschwelle zugrunde lege, die wir ja hatten bei der Szene mit Ribéry vorhin, und wenn da nicht eingegriffen worden ist, ich bin schon der Meinung, also wenn das der Maßstab ist, dann gehe ich an die Szene auch nicht dran. Dann gehe ich an die Müller-Szene auch nicht dran. Dann sage ich, kannst du so entscheiden, ist mit Sicherheit kein klarer und offensichtlicher Fehler, dieses Tor gegeben zu haben. Also bleib dabei und kein Review. Und das hat dann an der Stelle nicht mehr gepasst.
Ja, es ist ja irgendwie, muss das ja auch noch eine Ergänzung früherer Szenen sozusagen sein, dass man sagt, man will einfach keine Tore, die mit der Hand erzielt werden.
Ja.
Ne? Also egal, ob du angeschossen wirst oder nicht, ich habe das in dem Fall nicht so wirklich verstanden, dass das Tor da nicht gegeben wurde. Weil ich gedacht habe, der Müller macht das ja nicht absichtlich, der pritscht den ja nicht in die Kiste, sondern der wird halt angeschossen und der hat auch nicht seine Körperfläche vergrößert. So. Klar dreht er sich, aber was soll er machen? Wir wollen nicht, dass sie die Hände in deinem Rücken haben. Also kann man ihm das nicht vorwerfen. Aber gut, ist anders gewünscht.
Du hast recht, die internationale Regelauslegung geht sehr stark in diese Richtung. Tore, die mit der Hand erzielt worden sind, auch wenn es nur durch ein Abfälschen ist, grundsätzlich nicht zu geben. Auch wenn das eigentlich mit der Regelauslegung, so wie sie gemeint ist, nicht wirklich in Einklang steht. Der zweite Punkt, und das ist natürlich nur eine heillose Mutmaßung von mir, manchmal fragt man sich auch beim Thema Videobeweis, ob vielleicht es Situationen gibt, in denen taktisch vorgegangen wird. Was hatten wir hier? In der 79. Minute einen höchst umstrittenen Nicht-Eingriff bei der Schwalbe von Ribéry. Ein Eingriff beim Strafstoß, gehalten, im Nachschuss versenkt, Robben deutlich zu früh drin, der letztlich zugunsten von Bayern war. Also zwei Szenen im Zusammenhang irgendwie mit dem Videoassistenten, die pro Bayern waren. Und jetzt eine Situation, Tor mit Torerzielung, bei der eine Hand im Spiel war. Und da greifst du jetzt nicht ein, dass das dritte Ding, was zugunsten von Bayern München läuft, irgendwie, wie gesagt, haltlose Vermutung, aber vielleicht gibt's dann auch Situationen, wo der Videoassistent sagt, da müssen wir jetzt dann doch mal dran gehen, sonst wird uns das hier irgendwie zu wenig ausbalanciert. Aber das kann ich natürlich überhaupt nicht belegen. Das ist nur so ein Gedanke. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt.
Ja, aber war ja auch ein grundsätzliches Problem bei diesem ersten Spieltag, da werden wir gleich noch zukommen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein Spiel weiter. Wolfsburg hat gegen Schalke gespielt, Schiedsrichter war Patrick Ittrich. Da gab es während der zweiten Halbzeit zwei niedrigschwellige Eingriffe des Videoassistenten Wolfgang Stark. Und das hat dazu beigetragen, dass das zwar ja recht intensive, aber weitgehend friedliche Spiel des VfL gegen Schalke ziemlich gallig wurde. Binnen 5 Minuten wandelt Schiedsrichter Patrick Ittrich jeweils nach einem On-Field-Review eine gelbe Karte gegen den Schalker Nastasic in eine rote und ein Feldverweis gegen den Wolfsburger Wout Weghorst in eine Verwarnung um. Also, ne, nochmal kurz, ihr erinnert euch wahrscheinlich, also aus Gelb mach Rot und aus Rot mach Gelb und das bei zwei unterschiedlichen Teams. Nastasic habe mit hoher Dynamik und voller Sohle das Schienbein seines Gegenspielers getroffen, weshalb alle Kriterien für eine rote Karte gegeben gewesen seien, erklärte Ittrich später seine erste Entscheidungsänderung. Die zweite begründete er damit, dass Dynamik und Intensität des Kopfstoßes von Weghorst gegen Guido Burgstaller auf den Videobildern deutlich geringer ausgesehen hätten als auf dem Feld. Hättest du diese Entscheidung so getroffen wie Herr Ittrich?
Wie er sie auf dem Feld getroffen hat oder wie er sie dann nach dem
Video getroffen hat? Nein, so wie es nach Videostudium.
Das weiß ich nicht, offen gestanden. Es ist so, dass wir hier zwei Entscheidungen haben, bei denen man in beiden Fällen Gründe dafür findet, jeweils auf Gelb oder auf Rot zu erkennen.
Gut, wenn du nicht willst, ich sag's ganz klar, Nastasic hätte ich mit Rot vom Feld geschickt. Klare Kiste aus meiner Sicht. Und Weghorst ist aus meiner Sicht keine rote Karte. Von daher hat Herr Ittrich alles richtig gemacht.
Mhm.
Weil ich sage, Weghorst, natürlich trifft er den dann da, aber das ist keine Tätlichkeit. Mhm. Ne? Der will schon auf Körperkontakt, aber er will ihm keine Kopfnuss geben oder so. Das sehe ich da nicht. Und das haben aus meiner Sicht die Fernsehbilder bewiesen. Von daher gehe ich da mit.
Ja, kann ich nachvollziehen. Beim ersten Ding habe ich halt ein bisschen mehr Schwierigkeiten, weil ich finde, dass Nastasic eben deutlich zuerst den Ball spielt und das auch, also der Angriff ist eigentlich klar ballorientiert. Dann spielt er den Ball und landet dann eben auf dem Bein. Das ist eine Situation, bei der ich sagen würde, da ist er mit Gelb eigentlich hinreichend bestraft. Wenn der jetzt gar nicht den Ball trifft, sondern direkt so das Bein seines Gegners, dann kann es auch nicht ballorientiert gewesen sein, dann bin ich da auch eher bei Rot. Aber da habe ich die Verwarnung
eigentlich für besser Ich glaube, dass das Balltreffen von Nastasic eher der Kollateralschaden war und das andere die Absicht. So habe ich es halt gesehen. Aber gut,
kann man streiten, bestimmt.
Genau.
Dass Ittrich sagt, ich habe mir das nochmal angeguckt und entscheide mich jetzt anders, das ist ja auch vollkommen, erstens ist es legitim. Und wenn er sagt, das ist meine Begründung dafür und die Begründung ist ja auch nachvollziehbar, alles okay. Aber die wichtigere Frage ist halt, sind das zwei Situationen, in denen ein Videoassistent eingreifen muss? Das ist ja das gewesen, worüber Klar. diskutiert worden ist.
Ja,
das
ja.
innerhalb von wenigen Minuten.
Da wären wir jetzt gleich noch hingekommen, aber ich wollte jetzt erstmal so die Entscheidung nochmal durchdeklinieren, weil da gab es ja auch große Aufregung, ob das denn überhaupt so richtig war. Und jetzt würde ich halt auch zu dem Punkt kommen, muss dann Assistent eingreifen, ja oder nein? Ist es ein offensichtlicher Fehler gewesen, wo man jetzt ja ganz einfach sagen könnte, naja, er hat die Entscheidung ja verändert, dann war es ja offensichtlich falsch.
Das ist eigentlich ein gutes Argument. Ne? Wenn er schon rausgeschickt wird und sich anschließend korrigiert, muss man dann nicht davon ausgehen, dass doch vorher ein klarer und offensichtlicher Fehler vorgelegen hat. Man könnte aber auch sagen, und das war in der vergangenen Saison ja auch das ein oder andere Mal der Fall, dass die eine vertretbare Entscheidung durch eine andere vertretbare Entscheidung einfach ersetzt worden ist. Und aus meiner Sicht war das hier so. Jochen Drees, der Mann ist inzwischen ja Projektleiter für die Videoassistenten da beim DFB, war in der vergangenen Saison ja selbst noch als Videoassistent aktiv, ist dann auch gleich ausgerückt, hat gleich viel zu erklären gehabt und hat bei Sky gesagt, in Wolfsburg ist nach meiner persönlichen Auffassung in beiden Szenen die ursprüngliche Entscheidung richtig und nachvollziehbar gewesen. Dann ist er gefragt worden, warum Wolfgang Stark, der Videoassistent, denn dann eingegriffen habe. Drees hat eine Vermutung, nochmal Zitat, wahrscheinlich hat die Angst davor, Fehler zu übersehen, dazu geführt, dass das in den beiden Szenen nicht gut gelöst worden ist. Ich finde, bei beiden Entscheidungen ist das kein Thema für die Videoassistenz, sondern das sind Situationen, die der Schiedsrichter zu bewerten hat. Zitat Ende. Fand ich eine sehr gute Erklärung. Und auch da natürlich wieder, wenn man die Weltmeisterschaft zugrunde legt, wenn man sagt, da ist es doch von der generellen Linie gut gelaufen, das haben viele so akzeptiert. Ich finde, im Nachhinein wird das ein bisschen überhöht und die Bundesliga zu schlecht gemacht, aber das muss man ja trotzdem so mitnehmen, den Gesamteindruck. Dann muss man schon sagen, hat die Eingriffsschwelle in der Bundesliga am ersten Spieltag tatsächlich viel zu niedrig gelegen. Wir sind jetzt erst beim Spiel Nummer 2, aber das gilt für den gesamten Spieltag.
Ja, können wir noch sagen. Also bei den Spielen Fortuna Düsseldorf gegen Augsburg, Hertha gegen Nürnberg und Mainz gegen Stuttgart kommt es zu On-Field-Reviews, nach denen die Schiedsrichter allerdings bei ihren ursprünglichen Entscheidungen dann bleiben sogar. Alles in allem, ja, wirken die Videoassistenten an diesem ersten Spieltag nicht wie ein Airbag, der sie eigentlich sein sollten, also ein Schutz im absoluten Notfall, sondern eher wie ein Bordcomputer, der sich verselbstständigt hat.
Genau. Genau so war's. So wird's auch von der DFB-Schiedsrichterkommission gesehen, so wird's auch von Jochen Drees gesehen. Ich hatte die Gelegenheit, ihn zu sprechen, ein Interview mit ihm zu führen für die Schiedsrichterzeitung und er hat gesagt, vielleicht war es auch so ein bisschen so, dass die Stimmung so gewesen ist beim ersten Bundesligaspieltag, man will es ganz besonders gut machen. Das schimmert ja so ein bisschen schon durch in der Aussage, die ich da gerade zitiert habe, dass er gesagt hat, da sprach er noch von der Angst davor, Fehler zu übersehen. Hat in dem Interview aber auch gesagt, das wollten eigentlich alle ganz besonders gut machen. Und wir haben auch im Trainingslager in Grassau auch nochmal gesagt, so die Entscheidung soll wieder noch stärker zum Schiedsrichter auf dem Feld zurückkommen. Die steht im Mittelpunkt.
Also Grassau ist das, wo sich die Schiedsrichter vor der Saison treffen.
Genau. Am Chiemsee. Genau, Grassau am Chiemsee, wo sie sich vorbereiten. Da sagt er, ist gesagt worden, das haben wir den Schiedsrichtern damit auf den Weg gegeben, da soll wieder ein bisschen stärker die Entscheidung hinkommen. Und vielleicht hat das zu so einer Übermotivation geführt oder auch zu dem Gefühl, wenn die Entscheidung stärker bei ihm sein soll, wir hier Zweifelsfälle haben, dann lassen wir ihn lieber nochmal draufschauen, damit er eine vollkommen abgesicherte Entscheidung da treffen kann. Aber der Gesamteindruck war natürlich in letzter Konsequenz verheerend vom ersten Spieltag, weil es eben überall hieß, die rennen ja permanent raus. Er hat 10 oder 11 On-Field-Reviews, das ist einfach viel zu viel. Und dann hat sich das gute Vorhaben so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Das war auch seine Aussage. Was ich übrigens noch interessant fand, was er sagte, weil ich ihn auch darauf angesprochen habe, inwieweit er denn damit übereinstimmt, dass es bei der Weltmeisterschaft besser gelaufen sei als in der Bundesliga. er hat das gesagt, was wir schon auch schon von Lutz Wagner beispielsweise kannten und auch schon von Lutz Michael Fröhlich. Er hat gesagt, naja, es ist in der Bundesliga-Rückrunde gar nicht viel anders gelaufen als bei der Weltmeisterschaft. So haben wir es hier im Podcast übrigens auch erzählt, gesagt, das ist so das Erste. Zweitens, ne, die Frage der emotionalen Betroffenheit ist in der Bundesliga eine andere. Auch darüber haben wir gesprochen. Und das Dritte, der dritte Punkt, den fand ich auch interessant und auch nicht unwichtig. Er sagte, sowas ist immer auch eine Frage der Erwartungshaltung. Bei der Weltmeisterschaft haben ganz viele vorher gesagt, das kann nur in die Hose gehen. Da sind so viele dabei, die haben überhaupt keine Erfahrung damit. Und dann ist es gut gelaufen. In der Bundesliga war es genau umgekehrt. Da haben wir, war auch sehr selbstkritisch, gesagt, wir haben uns jetzt ein Jahr top vorbereitet. Da kann im Prinzip nichts anbrennen. Die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit waren riesig groß. Und dann läuft es eben eine komplette Vorrunde lang echt nicht besonders gut, sondern eben erst in der, nicht Vorrunde, sondern Hinrunde lief es nicht besonders gut, in der Rückrunde dann eben schon. Aber sagte, da waren wir auch ein bisschen selber schuld, weil wir die Erwartungshaltung eben selbst auch, weil wir dafür gesorgt haben, dass die sehr, sehr groß gewesen sind. Also das nur nochmal so am Rande.
Aber vor dieser Saison war es dann schon so, dass auch viele direkt gesagt haben, naja, der DFB wird das jetzt schon wieder schön verkacken.
Ja.
Also das wird man dann, da hat sich das dann auch wieder schon verkehrt gehabt. Das Vertrauen in die Schiedsrichterei hat schon gelitten, würde ich sagen.
Ja, natürlich, das ist ja letzte Konsequenz so, wenn du die Weltmeisterschaft im Kopf hast. Man muss ja immer auch die ganz große Erzählung sehen. Die ganz große Erzählung, da können wir ja 100-mal sagen, da wird die Bundesliga-Rückrunde zu schlecht gemacht und da spielt dieses eine Rolle und jenes eine Rolle. Man muss ja trotzdem sagen, die ganz große Erzählung, die geht nun mal so. WM war super, was Videobeweis betrifft. Das ist so das Bild, das sich verfestigt hat. Und damit muss man leben und dafür muss man ausgehen. Und wenn es dann eben nicht so gut läuft, dann ist klar, dass die Reaktion kommt, hört die Bundesliga wieder. Ne? Finde ich viel zu undifferenziert in viele Richtungen. Trotzdem ist denen auch klar gewesen, da müssen wir jetzt richtig was machen. Da müssen wir jetzt richtig was machen und das auch vorwegzunehmen. Also so ein Katastrophenspieltag wie den ersten hat es dann ja in dieser Saison auch nicht nochmal gegeben. Auch deshalb, weil es zugegeben weniger Situationen gegeben hat, die so auf der Grenze waren, wie jetzt gerade beim Spiel Bayern gegen Hoffenheim.
Ja, und ich meine, Schalke gegen Wolfsburg, auch wenn das ein faires Spiel war, waren diese paar Entscheidungen, über die wir jetzt gesprochen haben, halt auch nicht einfach. Ne? Also
ja,
wir beide sind uns ja schon nicht sicher, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, die da getroffen wurde. Ist halt so, was mich ein bisschen überrascht hat, war, dass Wolfgang Stark nach dem Spieltag als Videoassistent vorläufig suspendiert wurde. Jochen Drees hat dazu gesagt, es ist wie in einer Fußballmannschaft, wenn ein Spieler eine schlechte Phase hat, nimmt er weiter am Trainingsbetrieb teil und kann sich durch Leistung anbieten. Wenn die irgendwann stimmt, steht er auch wieder in der Startelf. Das ist doch bei Schiedsrichtern aber nicht üblich. Also klar, wenn einer ein paar schwächere Spiele in der Saison hat, dann wird er nicht Bayern gegen Dortmund pfeifen. Aber dass dann auch jemand wie Wolfgang Stark öffentlich so angezählt wird.
Ausgezählt.
Ja. Und ist er jetzt schon wieder an Bord eigentlich?
Nein.
Das ist krass. Das ist echt krass. Weil der ja auch einer war, der in der letzten Saison mit über 40 Einsätzen zu den Top 3 gehört hat, mit Top. Drees und Perl.
Er war derjenige mit den meisten Spielen.
Und da gab es nicht die große Kritik.
Wir wissen nicht, wie das intern im Einzelnen gelaufen ist. Da sind wir also letztlich auch auf Mutmaßungen angewiesen, beziehungsweise wir können sagen, wie das auf uns gewirkt hat, diese Maßnahme. Das können wir ja sagen. Wie kommt sowas denn rüber?
Es hat auf jeden Fall irritiert, das kann man schon mal sagen.
Denn Schiedsrichter werden nicht suspendiert. Jetzt müsste man wahrscheinlich auch da wieder die Juristen fragen, inwieweit das eine geht und das andere vielleicht nicht. Wie das vertraglich und rechtlich aussieht, will ich ja irgendwie alles gar nicht tun. Das ist nicht unser Terrain. Man kann aber natürlich was dazu sagen, wie finden wir das denn? Also zunächst mal Stark mit über 40 Spielen, nicht mehr dabei. Jochen Drees, knapp 40 Spiele gemacht letzte Saison, auch nicht mehr dabei. Der ist ja jetzt Projektleiter. Der sitzt ja nicht mehr selber an den Reglern und macht da irgendwas. Ne? Da geht eine Erfahrung verloren von insgesamt knapp 80 Spielen. Die rutscht da plötzlich einfach mal weg. Also die immer Einzusetzenden, zwei von den dreien Ex-Schiedsrichtern, die in der vergangenen Saison schon eingesetzt gewesen sind als Videoassistenten, sind weg. Nur noch Günther Perl ist da, der jetzt, glaube ich, dann inzwischen auch die meisten Einsätze hat als Videoassistent. Und dann stellt sich die Frage, okay, soll da denn möglicherweise über einen rollenden Kopf, also über so eine Personalentscheidung, über so eine Suspendierung, die Öffentlichkeit möglicherweise auch so ein bisschen beschwichtigt werden? Ich finde, so ein Verdacht liegt immer nahe. Ich habe mir mal die Pressemitteilung angeguckt oder die Medienbeiträge und Kommentare zu diesem Fall. Und habe jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich Strichliste geführt, aber nach meinem Eindruck war der am häufigsten verwendete Begriff, mindestens in den Überschriften, aber auch in den Texten, das Wort Bauernopfer. Also wir wippen einen da raus, zumindest vorübergehend, und ob Stark nochmal wiederkommt, das lass nochmal dahingestellt sein. Der Mann hat ja auch gar keine, weiß ich nicht, ob der da noch regelmäßig am Trainingsbetrieb da jetzt teilnimmt, den es ja auch gibt, im Video Assist Center oder wie das Ganze läuft, aber Stand jetzt habe ich eher das Gefühl, habe ich eher den Eindruck, ich habe Jochen Dries nicht danach gefragt, um das deutlich zu sagen, aber mein Eindruck ist, dass da eher nicht nochmal wiederkommen wird. Ne? Gerade weil sie momentan halt auch sehr viele Zweitliga-Schiedsrichter und Erstliga-Assistenten zu Videoassistenten ausbilden, weil sie möglicherweise einen sehr großen Personalbedarf haben, auch mit Blick darauf, dass eventuell der Videoassistent auch in der zweiten Bundesliga eingeführt wird. Da kannst du ja nicht einfach mal dann von Knallerfall sagen, jo, und was machen wir jetzt, und versucht's mal. Viel Glück dabei. So dass die eben...
Krieg da schon hin.
Sodass die jetzt eben auch schon ausgebildet werden.
Ja, klar. Ja, das hat auf jeden Fall... Also, auf der einen Seite ist es nicht transparent genug, warum das jetzt so passiert ist. Und auf der anderen Seite hat es halt ein Geschmäckle, wenn so jemand dann auch nach einer schlechten Leistung dann auf einmal nicht mehr dabei ist.
Ja, der kann ja nicht vorher 40 Spiele gemacht haben, wenn man eigentlich der Meinung
ist, wo sie immer schon den Kopf gestellt hat, der Stark. Ja. Oh, also, na gut, aber nächste Woche kommt er nochmal.
So wird es ja dann eher nicht gewesen sein. Insofern, klar. Ich fand's schon überraschend. Also wenn man jetzt gesagt hätte, okay, der steht jetzt massiv in der Kritik, jetzt mal vielleicht mal 4 Wochen lang der öffentlichen Kritik irgendwie entziehen, hätte man gesagt, ja, sowas kommt halt vor, ne? Bei den Schiedsrichtern auch schon mal. Aber gleich ganz weg war so, dass ich dachte, ups, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, mal schauen.
Bleiben wir dran, müssen wir nochmal nachfragen. Wir haben noch eine Frage bekommen von... Tja, spricht man das Pantagruel oder Pantagrül aus? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gab es die Frage. Denkt ihr, also war nach der letzten Podcast-Folge, denkt ihr, es könnte ein Fehler gewesen sein, in Klammern ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter zu Videoassistenten zu machen? Man möchte da größtmögliche Kompetenz haben, das ist schon klar, aber wenn man diese Position mit Vollzeitassistenten oder meinetwegen Drittliga-Schiedsrichtern besetzen würde, wäre die Hackordnung einfach viel klarer, sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die Schiedsrichter selbst. Mein Eindruck ist jedenfalls, dass die Schiedsrichter in der aktuellen Situation zu stark unter Druck stehen, wenn ihr gleichrangiger Schiedsrichterkollege mit Videounterstützung ihnen mitteilt, dass sie ihre Entscheidung überdenken sollen. Dagegen würde es die Entscheidungshoheit des Feldschiedsrichters unterstreichen, wenn der Videoassistent tatsächlich nur Assistent wäre. Was sagst du dazu?
Ich habe die Frage auch mal an Jochen Dries weitergereicht, weil ich das eine sehr gute Frage finde und auch eine sehr naheliegende Frage eigentlich finde. Man spezialisiert ja auch die Schiedsrichterassistenten und die pfeifen dann ja nur noch ganz, ganz selten, wenn überhaupt. Also die Spezialassistenten meine ich jetzt, ne? Ja, nicht die Zweitliga-Schiedsrichter, die ja auch in der Linie stehen. Hab Jochen Dries die Frage gestellt, ob so eine Form von Spezialisierung vorgesehen ist. Jochen Dries hat gesagt, grundsätzlich erstmal schon. Also er redet jetzt nicht von Drittliga-Assistenten oder auch nicht von reinen Assistenten. Dazu gleich noch ein Satz mehr, hat gesagt, natürlich gibt es den Fall von Schiedsrichtern, die auf dem Feld einfach deutlich besser sind als Videoassistenten. Meine, das ist eine neue Sache und nicht jeder fühlt sich damit gleichermaßen wohl. Und natürlich stellen wir fest, es gibt welche, die machen einen riesenklasse Job als Videoassistenten und andere eben nicht. Und natürlich werden wir darauf gucken, dass die es wirklich auch gut können, dass wir die da verstärkt heranziehen. Er sagte zu der Frage der Spezialisierung, also dass sie dann nur noch als Videoassistenten eingesetzt werden, das sieht er nicht so. Auch ganz klar mit der Begründung, dass das, was Schiedsrichter am liebsten tun, es natürlich ist und was die meisten auch am besten können, ist es, auf dem Feld zu stehen und Entscheidungen zu treffen.
Also ja, als aber man muss ja dann auch sagen, wenn er schon mit Fußballmannschaft argumentiert bei Stark, kann man ihm auch sagen, ein guter Schiedsrichter, der setzt sich dahin, wo ihn der Trainer einsetzt.
Das passiert ja auch.
Ja, klar.
Das passiert natürlich auch. Aber gerade jetzt, wo noch eben die ganzen Zweitliga-Schiedsrichter zu Videoassistenten ausgebildet werden und die Erstliga-Assistenten, wird man sicherlich auch auf Leute stoßen, bei denen man sagt, die machen das da richtig gut. Aber die wollen natürlich nicht, wie die Schiedsrichter, die aufgehört haben, also Dries, Perl und Stark, Wochenende für Wochenende da sitzen, in einem dunklen Raum, vor den Monitoren und da was entscheiden, sondern die wollen natürlich auch auf dem Platz sein. Das muss man schon immer auch klar sagen. Also es ist nicht daran gedacht, außer bei den Leuten, die gar nicht mehr pfeifen, Leute zu Spezialvideoassistenten auszubilden, aber schon stärker in die Richtung zu gucken, hat denn da ganz spezielle Fähigkeiten. Es kommt noch ein weiterer Punkt dazu, weil Pantagruel bei ihrer Frage ja auch gesagt hatte, das ist für die Schiedsrichter vielleicht so ein bisschen schwierig. Da ist ein gleichrangiger Schiedsrichterkollege, der dann den Videoassistenten macht. Dres hat gesagt, es ist ja tatsächlich auch nicht ganz einfach für die Schiedsrichter, die am einen Wochenende noch auf dem Platz stehen und dann am nächsten Wochenende als Videoassistent fungieren. Er sagt, die sind es gewohnt, Entscheidungen zu treffen. Sie sind diejenigen, die auf dem Platz die Entscheidung treffen. Und haben in der nächsten Woche, am nächsten Samstag, Sonntag, Freitag, wie auch immer, sind sie dann in der Situation, nicht selbst die Entscheidung treffen zu sollen, sondern sich erstmal die Frage zu stellen, ist die Entscheidung, die der Kollege da getroffen hat, denn noch vertretbar oder ist die schon klar und offensichtlich falsch? Und er sagt, das erfordert auch wirklich eine große Flexibilität in puncto Rollenverständnis. Das kann man sich, glaube ich, auch vorstellen. Er sagte, da auch das ist eine Sache, die man immer wieder entwickeln muss, die wir immer wieder sprechen müssen. Das erfordert auch ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit und sagt, das ist nicht so einfach, dass die Leute, die es gewohnt sind, auf dem Feld zu stellen, auch in dieser Rolle immer wieder klarkommen müssen. Sagt, natürlich gibt es da extreme Unterschiede.
Klar.
Auch vielleicht in der Hierarchie, Schiedsrichter auf dem Platz, Videoassistent, was die Erfahrung betrifft, ist doch klar, dass vielleicht einer, der seit x Jahren FIFA-Schiedsrichter ist und jemand, der relativ neu dabei ist, der dann an den Schalthebeln in der Videozentrale sitzt, die haben natürlich auch ein gewisses Gefälle in der Hierarchie der DFB-Schiedsrichter, das ist doch klar. Natürlich, das muss ja auch eine Rolle spielen. Oder wenn es umgekehrt ist, dass dann den relativ neuen auf dem Platz und den ganz erfahrenen alten Campen an den Reglern sitzen. Also ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt und dann hast du natürlich noch,
ich glaube, das ist auch ein
zwischenmenschliche Geschichten vielleicht.
Klar. Aber so. Ich glaube, das ist eher auch, ich würde auch bei dieser Art, wie sie es jetzt machen, bleiben. Ich glaube, dass der Rollenwechsel, wenn du den hast, zwischen Feldschiedsrichter und Videobeweis, der kann dir halt auch helfen.
Ja.
Wenn du halt weißt, okay, der macht in Köln gerade das und das, dann schreist du doch nicht rum, wie lange brauchst du? Was dauert das so lange? So, sondern du weißt, okay, das ist jetzt ist schwierig, ne? Und dann hast du das Team halt auch kleiner. Also wenn du jetzt ein Riesenteam hättest mit noch so zig Spezialisten, dann ist es auch schwierig, dass die sich dann einig werden, wie sie es dann wirklich haben wollen. Wenn du jetzt so Bundesliga-Schiedsrichter hast, die treffen sich dann da in Krassau oder die treffen sich in Köln jetzt und dann können die ganz viel darüber kommunizieren, wie man die Abläufe verbessert, wie man bestimmte Entscheidungen haben will. Und ich glaube, dass da halt auch, das hatte die DFL sich ja auch am Anfang so vorgestellt, dass es da einen Wissensaustausch gibt in Köln zum Beispiel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade an so einem Samstag oder so, wenn die dann halt vorher zusammen da einfach sitzen und Mittagessen oder hinterher nochmal Spielszenen diskutieren, dann sind die halt alle auch super up to date und ja, können sich direkt austauschen. Ich glaube, das hat auch schon positive Effekte. Und du bist halt auch, wenn du selber Bundesliga pfeifst oder gepfiffen hast noch vor ein, zwei Jahren, dann bist du natürlich auch an das Tempo gewöhnt. Du kannst das dann auch nochmal anders einschätzen, als wenn du nur, in Anführungszeichen, Drittligaschiedsrichter bist, weil das Tempo ja einfach viel höher ist.
Das finde ich ein gutes Argument. Das kommt sicherlich auch noch mit dazu. Man darf sich ja nicht einbilden, dass man da vorsitzt und denkt, na gut, kann ja jeder beurteilen, sondern man braucht, glaube ich, schon auch die Erfahrung und auch das Einfühlungsvermögen in den Schiedsrichter, wie du gerade gesagt hast, auf dem Platz. Eine Sache noch, die ich noch interessant fand, sehr interessant fand, in dem insgesamt sehr interessanten Interview mit Jochen Drees, wie gesagt, kommt dann in der Schiedsrichterzeitung mehr dazu, der sagte, sie sind immer auch bemüht, über den Tellerrand hinauszublicken und haben sich jetzt getroffen mit Piloten der Lufthansa. Warum? Weil sie sagen, wir sind ja auch bemüht, an unserer Kommunikation was zu verbessern. Und da haben wir Leute, die es gewöhnt sind, in Stresssituationen klar und präzise und kurz und knackig miteinander zu kommunizieren. Und die haben wir eingeladen, sich das mal anzuhören, wie wir das machen und uns ein bisschen darüber zu erzählen, wie das bei ihnen aussieht. Und wir versuchen, unsere Schlüsse daraus zu ziehen und unsere Kommunikation im Team, im Schiedsrichterteam und mit den Videoassistenten eben dadurch zu verbessern. Das fand ich eine sehr interessante Aussage.
Coole Nummer auf jeden Fall, weil da hast du ja wirklich, wenn die Piloten mit den Terminals so kommunizieren, die haben ja ganz klare Regeln, wie das abzulaufen hat, kann man bestimmt was von lernen, weil die machen das ja schon ein bisschen länger. Kommen wir zum nächsten Spieltag, da lief es besser. Zweiter Spieltag, da war zum Beispiel, ja, Passien im Graubereich gab es, würde ich sagen, 1899 Hoffenheim gegen Freiburg. Da wird ein Tor von Hoffenheim annulliert, nachdem der Videoassistent ein strafbares Abseits entdeckt hat. Im Spiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen läuft es umgekehrt. Als Yuya Osako nach 20 Minuten zum 0-1 trifft, hebt der Schiedsrichterassistent die Fahne. Schiedsrichter Sören Storks entscheidet auf Abseits. Der Videoassistent kann die Szene natürlich überprüfen, weil der Pfiff erst erfolgt ist, als der Ball schon im Tor lag. Er findet heraus, dass Osako nicht im Abseits war. Deshalb wird der Treffer doch noch anerkannt. Da kann man doch eigentlich auch den Assistenten mal loben, dass der da einfach lang gewartet hat mit seinem Zeichen.
So wie es sein soll, so wie man es ihm auch gesagt hat, wartet doch bitte bei Abseitssituationen in Tornähe und sorgt dafür, dass ihr erst dann reagiert auf diese, also abschließend reagiert auf die Szene, wenn sie eben auch wirklich abgeschlossen ist. Sprich,
weil sonst wäre natürlich auch Storks, das ist ja, da sind Hunde, Quatsch, da sind Schiedsrichter ja so ein bisschen pavlovsche Hunde, Fahne hoch, Pfiff.
Natürlich, wenn der draußen die Fahne gezogen hätte, wäre auch der Pfiff erfolgt. Da kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn diese Szene mit Osako, also das Tor mit dem Tor von Osako beim Spiel Frankfurt gegen Bremen, gehörte zu den Szenen, die Robert Hartmann in Wangen gezeigt hat. Mhm. Da konnte man sehr gut hören, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Die reden ohnehin relativ viel auf dem Platz. Und da war es so, dass der Ball zu Osako kam und man den Assistenten hörte, wie er sagte, ich warte, ich warte, ich warte. Schon das reinrief im laufenden Spiel. Und dann lag der Ball im Tor. Und dann ging hat man gesehen, wie die Fahne hochging. Und wie er gerufen hat, abseits, für mich abseits. Und dann kam auch der Pfiff von Sören Storks, als der Ball schon im Tor lag. Und damit war aber auch klar, das ist so eine knappe Situation. Jetzt bitte in Köln mal nachgucken, ob das auch eine richtige Entscheidung war, das Abseits. Und dann haben die nachgeschaut. Das ist
aber da muss ich ja kurz nachfragen. Warum hebt er dann überhaupt noch die Fahne?
Weil der anzeigen will, dass er eine Entscheidung getroffen hat. Im Grunde genommen
aber
müsste er das normal.
Er müsste es nicht mehr, weil du könntest, also dadurch ist ja sozusagen, ich sag mal jetzt mal ganz blöd gesagt, der Torjubel ist dadurch halt kaputt.
Mhm.
Ne? Also man könnte ja einfach sagen, das ist ja ein Kriterium, weil viele sagen, der Videobeweis, ich weiß gar nicht mehr, wann ich jubeln kann.
Hm.
So. Dann hebt er die Fahne und alles im Stadion, abseits, verdammt. So. Und dann kommt Videobeweis und dann, nee, ist doch Tor. Hey. Also das ist ja.
Und wie ist es umgekehrt?
Na, wenn er sagen würde, wir lassen den Jubel laufen, aber kontrolliert, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war abseits. Und wenn die dann gesagt hätten, ja, war abseits, dann gibt's Videobeweis und dann gibt's einen indirekten Freistoß. Oder du hast im besten Fall, da wird kontrolliert, wie hier, und es wird gesagt, nee, ist ein Tor. Und dann können die sagen, gut, wir müssen über nichts diskutieren. Wir stehen nicht im Mittelpunkt dieses Spiels, sondern im Mittelpunkt stehen die Spieler und die Tore. Und es ist so gelaufen, wie wir es gerne haben wollen.
Ich bin mir jetzt in Bezug auf den Emor-Faktor nicht so sicher, ob das wirklich besser ist, dass dann also die Fahne einfach gar nicht mehr zu heben. Und denn dann stirbt der Torjubel ja auch irgendwann, wenn es abseits gewesen ist. Wenn nicht, hast du recht, kann der Jubel weitergehen, das stimmt. Sie müssen sich da natürlich an das Protokoll halten. Denn im IFAB-Protokoll zum Videobeweis heißt es klipp und klar, der Videoassistent greift an, wenn eine Entscheidung gefallen ist. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja und, dann soll er halt den Wimpel unten lassen.
Tore werden halt immer kontrolliert.
Dann wird halt auf Tor entschieden.
Ja.
Aber man sagt in der Situation halt, er soll die Entscheidung treffen, von der er, der Schiedsrichter und sein Assistent natürlich auch, von denen sie überzeugt sind auf dem Feld, dass sie die richtige ist. Und das bedeutet eben, deswegen ziehen die ja auch, wenn so ein Ball dann nicht ins Tor geht, sondern ins Tor aus beispielsweise, der Torwart den dann hält, und dann würde man die Fahne vielleicht unten lassen, wenn man sagt, hat jetzt klar Ballbesitz, muss ich nicht mehr anzeigen, das stimmt schon, aber haben es ja bei der Weltmeisterschaft gesehen, die haben ja nicht nur bei Toren dann noch mit Verzögerung die Fahne gehoben, wenn sie der Meinung waren, dass es abseits war, sondern ganz gut, auch wenn der Ball nicht ins Tor gegangen ist, sprich, wenn die Situation zu Ende war, um zu signalisieren, auch da haben wir uns schon auch drüber aufgeregt, so nachdem, dass die Reporter das nicht auf die Reihe bekommen haben, vielleicht sich mal zu überlegen, ja, der hat die Fahne jetzt nicht deswegen nicht gehoben, weil er das Abseits übersehen hat, das doch so klar war, sondern hat die Fahne unten gelassen, weil es knapp war und weil er dem Schiedsrichter die Möglichkeit geben will, im Falle einer Torerzielung den Videoassistenten einzuschalten, damit das Tor eben überprüft werden kann.
Mhm.
Deswegen ziehen die mit Verzögerung. Gut, wie gesagt, das mit dem emotionalen Faktor kann man nochmal getrennt diskutieren. Hier war es jedenfalls so, Fahne gehoben, das Ding wird überprüft. Das hat einen Moment gedauert, man konnte dann noch sehen, wie die Linien da gezogen worden sind. Es war eine relativ, also sagen wir mal, relativ ist dann auch wieder relativ, deutlich kein Abseits. Und das spricht ungefähr ein halber Meter nicht. Das war ziemlich schnell festzustellen. Kein Abseits von Osako. Dann mussten sie aber auch noch prüfen, ob Osako den Ball bei der Annahme möglicherweise mit der Hand gespielt hat, beziehungsweise mit dem Oberarm gespielt. Das war so im Bereich Schulter, Oberarm, Brust. Und haben dann feststellen können, da war auch alles sauber, also konnte das Tor noch zählen. Und die Kommunikation, wie sie da stattgefunden hat, das ging alles unheimlich schnell, unheimlich präzise, fokussiert. Das kriegt man in der Öffentlichkeit dann ja auch nicht mit. Deswegen hatte ich auch gesagt, bei der Podiumsdiskussion, zeigt sowas doch mal.
Ja.
Das war ein beeindruckendes Beispiel, wie sowas funktioniert und wie man eben auch sagt, wir prüfen erst auf Abseits und dann guckt man noch, ob es Handspiel war und beides geht relativ flott und zum Schluss haben wir die Sicherheit, das ist ein korrekt erzieltes Tor, deswegen wird es zurückgenommen. Aber ich fand es eben auch bemerkenswert, dass der Assistent schon während der angespielt worden ist, gerufen hat, ich warte, ich warte, ich warte und damit auch schon signalisiert hat, bin mir nicht ganz sicher, so, dann für mich Abseits. Das war schon beeindruckend, wie das da vonstatten gegangen ist.
Und doch finde ich, sie sollten es dann auch konsequent machen und einfach aufs Fahndzeichen verzichten. Aber gut, müssen die ja wissen. Die sind ja die Profis. Es gab noch ein Spiel, was regeltechnisch interessant war. Schalke gegen Hertha. Sascha Stegemann hat das Spiel geleitet und in der 12. Minute gibt es eine hohe Flanke in den Berliner Strafraum. Der Herthaner Marco Grujic geht, ich würde sagen, aus völlig unerklärlichen Gründen mit weit erhobenem Arm zum Ball und streift ihn dann mit den Fingerspitzen. Schiedsrichter Stegemann lässt weiterspielen. Der Ball kommt zu Naldo, der aus kurzer Distanz an Torwart Rune Jahrstein scheitert. Das Spiel läuft weiter, als sich der Videoassistent einschaltet. Stegemann geht kurz in die Review Area und entscheidet dann natürlich auf Strafstoß. Und hier muss man doch auch konstatieren, das war eine korrekte Intervention. Das ist das, wie man es haben will.
Wenn das der erste Spieltag gewesen wäre, hätten alle gesagt, toll, es geht ja tatsächlich genauso weiter wie bei der WM. Ein Tor, bei dem erst Abseits angezeigt wird und das dann doch noch zählt, weil der Assistent schön lange gewartet hat. Ein Tor, das anerkannt wird und wo sich rausstellt, ist Abseits. Hurra auf die neuen kalibrierten Linien. Und der einzige wirklich strittige Fall, was heißt strittig, der war ja gar nicht strittig, der einzige wirklich nennenswerte Fall im Graubereich, also Handspiele müssen ja logischerweise interpretiert werden, war so klar, dass jeder sagt, ja gut, wir reden nur noch darüber, hat er den Ball mit den Fingerspitzen berührt, ja oder nein? Wenn ja, ist es ganz klar absichtlich, denn der geht ja mit weit hochgerissenem Arm dahin und ist es aber ideal abgelaufen, denn Sascha Stegemann wird auf dem Platz gestanden und sich gesagt haben, okay, habe ich auch gesehen, dass der da mit dem Arm hingeht, konnte aber nicht klar wahrnehmen, ob er den berührt hat oder nicht, warum nicht? Weil der Ball die Richtung überhaupt nicht verändert. Das ist für einen Schiedsrichter immer ein Kriterium. Du guckst ja drauf und wenn du siehst, der verändert seine Flugbahn überhaupt nicht, dann kommen dir Zweifel, ob der überhaupt dran war. Denn das war wirklich nur, der hat den ganz, ganz leicht nur gestreift. Und das sieht aber ein Videoassistent. So, und dementsprechend schnell ging das natürlich vonstatten. Also konnte dieser Strafstoß noch gegeben werden. Das war natürlich eigentlich ein Paradebeispiel für einen gelungenen Videobeweis oder einen gelungenen Einsatz des Videoassistenten beim Thema Handspiel, eben weil es auch so unstrittig war.
Mhm. Da hast du mit Sicherheit recht. Und trotzdem schließt sich ja bei dieser Naldo-Geschichte dann auch die Frage an, ob es keine Rolle spielt, dass Naldo nach dem Handspiel noch zum Abschluss gekommen ist. Also man könnte auch sagen, ja, sie hatten ja noch die Riesenchance. Also warum muss da noch eingegriffen werden?
Ganz undankbare Situation für den Schiedsrichter in gewisser Weise, denn der Ball kommt durch, der Ball kommt zu Naldo, der sehr nah am Tor steht, nicht in einem ganz optimalen Winkel, schreit er dann ja bekanntlich am Torwartspiel, lief er dann daraufhin auch erstmal weiter. So, Punkt 1, wenn er den Ball reinschiebt, ist die Nummer natürlich durch. Dann reden wir auch nicht mehr über Videoassistenten oder was auch immer. Dann sagt er natürlich, ja, wir haben ein Spiel gesehen. Dadurch, dass er den jetzt verwandelt hat, kommt natürlich keine Prüfung mehr vor, denn was soll es da geben? Strafstoß, der dann verwandelt wird. Also die Torchance ist ja wiederhergestellt worden. Stegemann wird das natürlich auch gesehen haben in dem Moment, dass Naldo völlig blank steht. So, was machst du denn als Schiedsrichter? Wenn du jetzt die Arme hochreißt und sagst, Vorteil, und der verschießt den, dann kannst du anschließend nicht mehr auf Strafstoß entscheiden. Auch dann nicht, wenn der Videoassistent sagt, wir haben übrigens gerade ein Handspiel gesehen. Stegemann konnte natürlich deswegen schon nicht auf Vorteil entscheiden, weil er ja dann auch gar nicht sicher sagen konnte, war der überhaupt mit der Hand dran. Deswegen war ja auch keine Vorteilsentscheidung möglich, denn auf Vorteil entscheidest du, wenn du ein Vergehen wahrgenommen hast. Hat er in der Situation aber noch nicht oder war sich nicht sicher. Deswegen war der auch da nicht, ist auch kein Arm oben gewesen, deswegen war es prüfbar. Und deswegen konntest du den Strafstoß in der Situation dann noch geben. Das macht so ein bisschen verzwickt, wenn du ganz generell, wenn du ein Vergehen wahrnimmst, dann sagt man, man gibt im Strafraum eigentlich nur dann einen Vorteil, wenn die Torchance wirklich, wenn die besser ist, als sie ein Strafstoß sein könnte.
Mhm.
Dann entscheidet man auf Strafstoß und sagt, ansonsten ist immer der Elfmeter natürlich die bessere Situation. Sind da noch andere blöde Fälle denkbar, ne? Der schiebt den rein, aber du hast schon gepfiffen in der Situation. Dann sagen alle, ja, warum lässt er nicht laufen? So. Gibst du den Vorteil, der verballert, dann heißt das, warum gibst du keinen Strafstoß? Also eine ganz blöde Situation.
Was wäre denn eigentlich gewesen, wenn Stegemann jetzt deutlich gemacht hätte mit zwei ausgestreckten Händen, ich gebe hier Vorteil. Ich habe das erkannt, aber ich sehe, es entsteht eine Riesenchance.
Ja.
Ich gebe hier Vorteil. Hätte dann noch eingegriffen werden dürfen?
Nein.
Dann wär's durch gewesen.
Dann wär's durch gewesen. Denn dann sieht
aber aus dem Vorteil kann auch kein Nachteil werden.
Wenn, doch, was heißt kein Nachteil? Der Nachteil ist ja nicht entstanden. Der Nachteil ist dadurch entstanden, dass Naldo nicht treffsicher genug gewesen ist. Aber dann sagt man ja, das wäre ja eine Situation gewesen, in der der Schiedsrichter gesagt hätte, du stehst 7 Meter vor dem Tor, also näher als beim Strafstoß dran. Aus meiner Sicht sagt er dann vielleicht, na gut, der Schusswinkel ist nicht ganz optimal, aber dafür bist du auch näher dran, das Tor musst du jetzt machen. Wenn der verschießt, selber schuld. Auch ein Elfmeter kann verschossen werden. Aber wenn er einen Vorteil anzeigt, wie gesagt, dann signalisiert er ja, ich habe ein Vergehen wahrgenommen. Wenn sie dann prüfen, dann sehen die ja auch nur, ja stimmt, war ein Vergehen, war Handspiel. Aber hat ja auch Vorteil entschieden, also können wir nicht mehr rein. Das Ding ist durch.
Aber so hat auf jeden Fall in diesem Falle dann der Kölner Keller richtig entschieden. Und apropos Kölner Kellner, Kölner Kellner.
Kölner Kellner.
Genau, wie nennt man den kölschen Kellner nochmal? Den Kürbis. Kürbis. Also, wie nennen wir jetzt den Keller? Den Kürbis. Egal. Also, Schiedsrichterkollege Mike Krückemeier, der Übersteiger, der hat schon vor über einem halben Jahr ein Interview mit Patrick Ittrich geführt und ich entschuldige mich an dieser Stelle ausdrücklich, dass wir das bisher noch nicht gespielt haben. Das ist eine Riesenfrechheit von uns, lieber Mike. Unser Außenreporter hat mit Patrick Ittrich unter anderem über das Thema Video Beweis gesprochen und natürlich auch über den Kölner Keller. Also hier Mike Krückemeier im Gespräch mit Patrick Ittrich.
So, ich stehe hier mit Patrick Ittrich. Wir haben gerade einen Vortrag gelauscht von dir heute Abend. Sehr unterhaltsam, sehr lebhaft, sehr interessant. Als wenn du das beruflich machen würdest. Und unter anderem war natürlich auch Thema der Videobeweis. Und du hast am Anfang gefragt, wie ist denn da so die Stimmung hier unter dem Pi mal Daumen 100 Zuschauern oder Schiedsrichtern ja auch größtenteils. Und da war die Mehrheit eher so, naja, das ist dies Jahr noch nicht ganz so richtig gut gelaufen. Aber es kam auch als Fazit, die Rückrunde läuft besser als die Hinrunde. Wie seht ihr das im Leistungsbereich? Wie sprecht ihr darüber?
Ja, wir sehen es ganz genauso. Und es ist immer cool, wenn man so, wenn man abfragt und merkt, man hat so dasselbe Gefühl wie wie die Basis, will ich es mal sagen. Und bei uns ist es genauso. Das ist ein neugeborenes Baby, das noch nicht wusste, wie es laufen sollte. Und da musst du erstmal gucken, dass du das Baby zum Laufen kriegst. Und das, glaube ich, ist auf dem richtigen Weg. Wenn man sich mal so umhört, auch in Deutschland, dann merkt man schon, dass die Rückrunde schon viel, viel besser läuft, weil weniger eingegriffen wird und der Schiedsrichter, der Entscheider, auf dem Platz bleibt. Und da muss es hingehen und dass auch wirklich nur die Sachen rausgenommen werden, die elementar und klar falsch und offensichtlich falsch sind. Und der Weg ist genau der richtige und da freuen wir uns alle drüber. Und ich kann nur betonen, mir selber hilft es sehr, 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 sehr viel, dass ich den Videobeweis habe, denn diese Fehler möchte ich nicht machen, die so offensichtlich klar falsch sind. Mhm.
Es hieß vorher, wir treffen uns jetzt vielleicht ein bisschen häufiger in diesem besagten Keller in Köln, wie Herr Schmattke das mal formuliert hat. Da kommt vielleicht der ein oder andere Synergieeffekt. Wir können uns vielleicht auch häufiger austauschen. Findet das tatsächlich so statt?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich so die Samstagsspiele betrachte, wo wir wirklich viele Videoschiedsrichter, und da sind ja auch Videoassistenten dabei, das sind Zweitligaschiedsrichter, das ist sozusagen der AVA, der Assistant Video Assistant, der uns unterstützt in unserer Arbeit. Wenn das Spiel weiterläuft und ich eine Situation überprüfen muss, muss der dann weiter das Spiel verfolgen. Und wenn man überlegt, dass dann viele Leute beisammen sind, da kommt das, wir sind 2 Stunden vorher mindestens im Studio, und da tauscht man sich über alles aus und das ist eine gute Sache. Und ich muss jetzt auch mal klarstellen, so langsam, das ist natürlich irgendwann, es war lustig, Keller in Köln, aber Keller in Köln war lustig, aber irgendwann ist es halt auch verbraucht und irgendwann fängt es an zu nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin froh, wenn man vielleicht mal irgendwie einen anderen Begriff dafür findet. Aber ich finde es nach wie vor gut, dass wir da alle zusammen sind und uns austauschen können. Also ich kann dem nichts Negatives abgewinnen.
Glaubst du denn, dass ihr dann nächstes Jahr einen zweiten Raum anmieten müsstet, wenn es für die zweite Liga auch kommt?
Boah. Ja, da ich kein Architekt bin, wird das schwierig zu beurteilen. Aber ich glaube, in dem Broadcast-Zentrum sind noch genug Plätze vorhanden, dass man da ein bisschen ausbauen kann. Aber das kann schon sein, ja.
Okay, super. Danke dir. Schönen Danke. Abend.
Alles klar. Danke sehr.
Der Kellner Kölner. Der Keller Kölner. Es ist schwierig. Bei mir, bei Patrick Ittrich ist es ganz schwierig. Von daher, wir brauchen dringend einen neuen Begriff. Vorschläge immer gern. Was ich sehr schön finde, ist, unter Schiedsrichtern duzt man sich sehr schnell.
Man duzt sich unter Schiedsrichtern eigentlich, ja, eigentlich immer sofort. Also ich erinnere mich daran, als wir mit Knut Kircher, Bibiana Steinhaus gesprochen haben, da haben wir sie beide gesiezt, aber das war auch immer so, das war so ein bisschen von Journalisten zu Schiedsrichtern irgendwie, aber...
Also dich wollten sie auf jeden Fall direkt duzen, das hat man schon gemerkt. Bei mir waren sie ja nicht so ganz sicher, was ich da eigentlich für eine Rolle hatte, aber dich wollten sie sofort duzen, das war ganz lustig. Das
war jetzt mit Patrick Ittrich bei der Bundesliga, waren wir auch sofort beim Perdu, Robert Hartmann auch tatsächlich, also da ist auch gar nicht drüber nachgedacht worden. Das war beim gesamten Sportrechtsseminar in Wangen übrigens so, die Teilnehmer haben sich alle geduzt. Das ist so Sportler untereinander, auch wenn es dann Sportrechtler sind, aber da ist nicht groß mit sie hantiert worden. Das ist so ein Kreis, wo man dann sagt, nö, das macht man so, egal in welcher Spielklasse die jeweils unterwegs sind.
Ja, auf jeden Fall vielen Dank an unseren Außenreporter Mike Krügemeier. Wir versprechen, wenn du das nächste Interview sendest, dann werden wir es direkt in der nächsten Folge spielen. Nicht so lange warten. Dann kommen wir noch zu zwei Spielen des dritten Spieltags. Bayern spielte gegen Leverkusen, zweite Minute. Thiago trifft den Ball bei einer Grätsche im eigenen Strafraum mit ausgestrecktem Arm. Schiedsrichter Tobias Welz entscheidet auf Strafstoß. Dabei bleibt es auch nach der Prüfung durch den Videoassistenten. Alex, auch die Kommunikation im Schiedsrichterteam zu dieser Szene, das hast du mir vorhin schon gesagt, hat Robert Hartmann beim Seminar in Wangen präsentiert. Was ist da gesprochen worden? Wie ist dieser Check abgelaufen? Ging es da um Thiago? Hat das deswegen so ein bisschen länger auch gedauert?
Wie gesagt, immer gut, Fragen zu stellen, wenn man die Antwort schon kennt. Aber ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht.
Die Alex, wie war denn das?
Strafbarkeit des Handspiels stand nicht wirklich zur Debatte. Tobias Welz
echt?
Hat da auch sehr deutlich gesagt, dass er das entsprechend wahrgenommen hat. Das Handspiel war ja auch völlig unstrittig, dass es klar eins war.
Da aber worüber haben Sie gesprochen?
Die Auskunft vom Videoassistenten war dann, der Ball springt zwar von einem anderen Körperteil ab, aber an den weit ausgestreckten Arm. Mhm. Sprich, hier ist die Begründung gegeben worden, das ist auf gar keinen Fall mal klar und offensichtlich falsch. So war, habe ich übrigens auch so gesehen. Klar springt der irgendwo ab, aber Thiago, so wie der da hingeht, wenn der Ball dann in Kontakt mit dem Arm kommt, bitte, das ist dann auch auf jeden Fall ein Strafstoß. Und das ist Tobias Welz auch so mitgeteilt worden. Dann wurde ihm gesagt, wir brauchen trotzdem noch einen Moment, wir müssen gucken, abseits Leverkusen. Und währenddessen war Tobias Welz damit beschäftigt, sich protestierende Bayern-Spieler vom Leib zu halten. Ich will mal nicht so sehr ins Detail gehen, aber also da standen die Herren Thiago und Rafinha. Daran kann ich mich noch erinnern, weil ich noch die Bilder einigermaßen vor Augen habe. Und was die genau gesagt haben, das hat man dann doch nicht gehört. Also so viel dringt dann doch nicht ins Mikrofon ein. Aber wenn man gehört hat, was Tobias Welz gesagt hat, musste man den Eindruck gewinnen, dass Spieler doch manchmal so ein bisschen was von begriffsstutzigen Kindern haben. Vielleicht auch uneinsichtigen Kindern.
Hallo, wir haben den Videobeweis.
Genau. Also im Grunde, Videobeweis hat er nicht gesagt, aber es wird geprüft. Es wird geprüft. Ich habe doch gesagt, Sie gucken nach. Kleinen Moment, nein, es war ein Handspiel. Ja, das aber. Wir gucken jetzt noch nach Abseits. Bitte einen Moment. Ich habe doch gesagt, es wird geprüft.
Vielleicht haben Thiago und Rafinha es einfach nicht verstanden.
Vielleicht.
Was heißt prüfen? Thiago, was heißt prüfen? Okay, also Erklärungsbedarf war.
Die Runde hat gelacht, denn. Also das war eigentlich was gar nicht witzig. Ich habe gedacht, boah, der arme Kollege, ne, der jetzt auch natürlich drauf wartet, was kommt da raus? Und dann sagten, ja, wir brauchen noch einen Moment, bis wir damit durch sind. Sagt, nein, alles gut. Strafstoß, korrekte Entscheidung, kein Abseits, mach's mit Elfmeter weiter.
Kommst du dir vor wie so ein Roboter? Wir prüfen. Wir prüfen. Wir prüfen. Auf jeden Fall war dann die richtige Entscheidung getroffen worden. Dann gab es noch eine Szene. Kevin Volland übernimmt dann ja die Strafstoßausführung und scheitert an Manuel Neuer. Auch den Nachschuss pariert der Bayern-Torwart. Doch Welz lässt den Strafstoß wiederholen, weil mehrere Bayern-Spieler vor der Ausführung den Strafraum betreten hatten, wie viele glauben. Da kann man natürlich denken, die Bayern schon wieder, die wissen wohl nicht, dass man nicht in den Strafraum reinlaufen kann, ne? Nicht nur prüfen nicht verstehen, auch das verstehen sie nicht. Aber in diesem Fall gab es einen anderen Grund. Welchen?
Der Strafstoß war noch gar nicht freigegeben. Ganz simpel und einfach. Das ist ein bisschen untergegangen. Irgendjemand äußerte...
Hallo, ich habe noch gar nicht gepfiffen.
Ja, Wahnsinn, oder? Irgendwie ist es auch so, als Schiedsrichter...
Wie Kindergeburtstag, echt?
Tobias Welz muss da auch gestanden und sich gedacht haben, weißt du, habe ich es eigentlich nur mit Vollidioten hier zu tun? Die einen kapieren nicht, wenn ich ihnen sage, es wird geprüft. Die anderen kapieren noch nicht, dass es noch gar nicht... Dass man nicht schießt, wenn nicht gepfiffen ist? Was ist denn das hier für ein Quatsch?
Herr Volland. Genau. Jetzt weiß ich, warum Sie Kevin heißen.
Oh, Klaas. Also, Es hatte relativ bald jemand auf Twitter den Verdacht geäußert, dass der Grund, warum das der Strafstoß wiederholt worden ist, einfach darin bestanden haben könnte, dass noch nicht freigegeben war. Ich habe mir das zigmal angeguckt, man hat es einfach nicht gehört. Wegen des Geräuschpegels, trotz Allianz Arena. Und dann haben wir nachgefragt beim DFB und da kam dann auch die Auskunft, jo, ist richtig. Also die Entscheidung hätte so oder so gestimmt, denn es waren so viele Bayern-Spieler so viel zu früh drin, dass auch hier die Wiederholung in jedem Fall korrekt gewesen wäre. Man sieht dann auch Tobias Welz, wie er noch von der Strafstoßmarke rückwärts läuft an den Ort, an dem Schiedsrichter zu stehen hat bei der Ausführung und dann kurz mit der Pfeife zum Mund geht und aber dann Stopp macht und sich denkt, okay, dann lassen wir jetzt erstmal schießen. Jetzt nicht von wegen dann mal gucken, was bei rauskommt, sondern wenn ich jetzt pfeife, dann verwirre ich hier irgendwie alle. Also lass mal das jetzt erstmal geschehen und dann sieht man relativ schnell, wer dann da steht und auch so mit den Händen irgendwie so diese Bewegung macht, von innen nach außen und zurück, so diese Bewegung macht, die auch deutlich macht, so nee, hier geht's nicht um zu frühes Vorlaufen, hier geht's darum, ich habe noch nicht gepfiffen. Und das erklärt er dann auch Boateng, der sich an den Kopf greift, denkst, Junge, schon mal einen Elfmeter ohne Freigabe ausgeführt, ist das für ein Quatsch?
Was ich aber auch super finde, ist ja, also der Volland läuft an, ohne dass gepfiffen wurde. Das ist schon sehr merkwürdig.
Seltsam.
Die Bayern-Spieler rennen aber auch
rein,
obwohl nicht gepfiffen wurde.
Heute mal ohne Freigabe, genau. Ja.
Also was dann ein bisschen merkwürdig war, dass die Wiederholung dieses Strafstoßes nicht Volland, sondern Wendell gemacht hat. Mir war gar nicht klar, dass man da einfach wechseln darf.
Kommt auch selten vor, glaube ich, ne? Wenn ein Strafstoß wiederholt wird, weil ein Verstoß vorlag und dass dann der Lewandowski im ersten Spieltag ist ja auch nochmal angetreten, hätte ja auch sagen können, jetzt will ich nicht mehr.
Lewandowski, der will natürlich immer.
Nein, es steht davon schlicht nichts in den Fußballregeln drin, dass der Schütze des ersten Versuchs auch den zweiten übernehmen muss, denn drin steht nur, dass der Schütze für alle klar identifizierbar sein muss. Ne? Also was du nicht machen darfst, ist Nummer 6 läuft an, Nummer 6 legt sich den Ball hin und alle rechnen damit, der schießt jetzt und dann läuft plötzlich Nummer 8 an und schiebt ihn rein. Das darfst du nicht machen, das geht auf gar keinen Fall. Was aber überhaupt kein Problem ist zu sagen, nö, wenn er wiederholt wird, dann ist ja nichts passiert im Grunde genommen. Es hat ja eine Regelübertretung gegeben, dann darf jeder beliebige Spieler schießen, dann darf auch ein anderer ran. Insofern war ja regeltechnisch alles in Ordnung.
Wieder was gelernt. Dann gab es noch das Spiel Wolfsburg gegen Hertha, 85. Minute. Der Berliner Arne Meyer geht an der eigenen Strafraumgrenze in ein Kopfballduell mit Maximilian Arnold. Den Ball erreicht er dabei nicht, dafür mündet seine Aktion in einen Rempler. Arnold geht zu Boden. Schiedsrichter der Partie war Christian Dingert und der entscheidet auf Freistoß. Dann meldet sich allerdings der Videoassistent und sagt, ha, das war innerhalb des Strafraums. Und da war dann die Frage hinterher, für das Ding hätte der da wirklich hätte ihm das für einen Strafstoß gereicht, dieser kleine Rempler? Und dann ist ja wieder die Frage, aber wir haben ja den Videobeweis. Und er hat ja gepfiffen. Und wenn man einen direkten Freistoß im Strafraum gibt, dann gibt es einen Elfmeter. Ihm bleibt also nichts anderes übrig.
Da kommen sich so ein bisschen Regeltheorie und Regelpraxis ins Gehege. Denn wir müssen überhaupt nicht drüber reden. Das ist auch, da kann man eine ganze Folge dazu machen, drüber zu sprechen, warum sind die Schiedsrichter im Strafraum grundsätzlich großzügiger, was Vergehen betrifft, als außerhalb. Ne?
Haben wir ja zum Glück noch nie drüber gesprochen.
Genau, klare Antwort, weil die Spielfortsetzung einfach die gravierendere ist. Da will man sich besonders sicher sein und da ist die Linie einfach nochmal eine andere. Das allgemein akzeptiert, muss man hier nicht nochmal ausdiskutieren. Aber da kommt es natürlich trotzdem sich ins Gehege, denn wir wissen nicht, ob Christian Dingert, wenn er sofort gemerkt hätte, dass er innerhalb auf Strafstoß entschieden hätte oder nicht. Das wissen wir nicht. So, die Aktion selber ist so ein Grenzfall gewesen. Ich finde schon, dass man das pfeifen kann. Der versucht, zum Kopfball zu gehen, den kriegt er nicht, dann kommt es zu einem Rempler. Ich habe irgendwie, glaube ich, gelesen, dass Arnold gesagt hat, dass das schon auch ein bisschen freiwillig gefallen ist. Aber ich fand die Entscheidung, auf Freistoß zu erkennen, nicht abwegig. Was machst du denn als Videoassistent? Du hast jetzt zum einen, guckst du natürlich drauf, oh, das war aber ganz eng an der Strafraumgrenze. Guckt man nochmal genau hin und stellt fest, also wenn man das pfeifen will, dann muss es hier einen Strafstoß geben, denn es war innerhalb, weil auf der Strafraumlinie. Damit verbundene Frage, ist es denn so klar und offensichtlich falsch oder wäre eine Strafstoßentscheidung so klar und offensichtlich falsch, dass man aus dem Grund da reingerätschen müsste? Und da muss man schon deutlich sagen, nein. Es ist hat einen entsprechenden Kontakt gegeben, das ist eine vertretbare oder zumindest machbare irgendwie Entscheidung und sicherlich nichts, wo man sagt, Entschuldigung, der hat ihn überhaupt nicht getroffen, guckst dir bitte nochmal an. Und du wirst zu dem Ergebnis kommen, da hat mit Sicherheit überhaupt nichts vorgelegen, nimm das Ding zurück. Dass er hier so ein bisschen in der Bredouille war, weil er sagt, den hätte ich sonst vielleicht nicht gegeben. Aber der Videoassistent sagt, innerhalb, tja, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Der kann sich ja auch schlecht hinstellen und sagen, wisst ihr was, Jungs, mein Videoassistent sagt mir gerade, war innerhalb. Soll ich mal ehrlich sein, wenn ich gewusst hätte, dass das innerhalb war, hätte ich es nicht gepfiffen. Jetzt machen wir mal mit Schiedsrichter dabei weiter. Theoretisch möglich, aber da würden alle sagen, Entschuldigung, in den Fußballregeln steht, und da muss man natürlich dann doch wiederum mit dem Regelwerk kommen und sagen, da steht bitte drin, das, was außerhalb einen Freistoß gibt, gibt innerhalb einen Strafraum. Da kannst du dann nicht mit den ungeschriebenen Gesetzen und der Regelpraxis kommen. Und da, das sind so Situationen, die entstehen, wenn du einen Videobeweis hast.
Wenn der Schiedsrichter Ball gegeben hätte, das wäre ein Ding von Dingert gewesen. Hat aber nicht. Mit diesem Gag verabschieden wir uns in eine kurze Pause.
Du machst doch die Schiedsrichterwitze heute. Danke, hat schön, ein Dingert gewesen.
Ja, wenn du hier nicht lieferst, dann muss ich. Aber jetzt liefert ein anderer.
Mein Name ist Uwe Bresch, bin 59 Jahre alt und pfeife seit circa 9 Jahren Kreisliga C und bin auf dem Weg nach HSC Berg Damen Bezirksliga gegen FC Donsbrügge. Ich sag mal, als Hobby kann ich mir das, ist das in Ordnung, aber Leidenschaft, sag ich mal, ist halt nicht so mein Ding.
Leidenschaft jetzt.
Nee, ich habe auch schon mal Zeiten, wo ich mal wirklich keine Lust habe. Irgendwann mal sonntags, nachmittags pfeife ich. Habe ich manchmal, ich morgens schon aufstehe, habe ich schon manchmal keine Lust dazu.
Kein Einlaufen?
Nee, will ich nicht für. Auch einige Leute sind auch nicht dafür, das sollen sie in höheren Klassen machen.
Aber schreibt der DFB vor, ne?
Ach, der vorschreibt das. Da gehen wir ganz selten ran. Ja, schreibt so viel vor, komme ich da vor wie in der Bundesliga. Ich bin nicht in der Bundesliga. Bei den Herren kann man das machen, aber bei den Damen. Erstmal musst du als Schiedsrichter musst du selber erstmal ruhig bleiben. Du darfst dich gar nicht aufregen lassen, darfst dich nicht provozieren lassen. Wenn du pfeifst, dann pfeifst du. Wenn du nicht pfeifst, dann wird weitergespielt.
Was sagst du so zum Schiri?
Für mich pfeift er nicht viel. Läuft nicht viel.
So soll es ja eigentlich auch sein, ne? Also, dass er nicht auffällt.
Ja, aber wenn man nur da so im Mittelkreis rumläuft, weiß ich nicht.
Nein. Ist jetzt unverblümte Kritik am Schiedsrichter?
Nee, gerade. Ich muss leider drauf.
Kerstin!
Bist du gerne Schiedsrichter?
Am Anfang ja, aber jetzt mache ich vielleicht noch ein Jahr oder was, zwei Jahre, dann höre ich auf. Dann schaffe ich das körperlich auch nicht mehr. Erstmal hinsetzen, etwas trinken, ein bisschen runterkommen, ein bisschen sacken lassen und dann kriege ich erstmal noch mal eine eiskalte Flasche Bier.
So richtig Bock hat er nicht mehr, ne, auf Schiedsrichterei.
Och, och. Ja, aber er hat schon
ordentlich. Manchmal stehe ich auf und habe schon keine Lust. Das kenne ich nicht vom Schiedsrichtern, aber.
Schon ordentlich Kontra gekriegt, auch von der Spielerin, ne?
Aber die dann sagt, ich muss weg.
Ja, ich muss jetzt auf den Platz. Da hat man doch keine Zeit mehr für ein Interview.
Ja.
Ja. Das mag ich, also ist insgesamt lustig, mag ich nicht so, ne? Wenn das irgendwie so kommt mit von mir, die Frau muss man nicht rennen. Also lange Jahre mich auch mit Schiedsrichterkollegen oder sowas gestritten, die das nicht so gerne gepfiffen haben und dann meinten, sie müssten da weniger laufen oder Frauen hätten irgendwie weniger Anrecht auf einen guten Schiedsrichter oder was. Also das ist dann, solche Sprüche mag ich nicht.
Nee.
Du auch nicht und das muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Das ist ein witziger Typ, klar, aber das an der Stelle, So, und dann kommt die Beschwerde nämlich plötzlich prompt, ne? Das, ja.
Aber du hast halt, finde ich, also wenn man, das finde ich halt das Gute an dieser Serie jetzt von Zeigler, dass sie halt so unterschiedliche Typen
auch
einfach da zeigen. Weil diesen Typen, den kennt jeder, der mal im Amateurfußball Fußball gespielt hat. Wir hatten früher, ich erinnere mich noch in der Jugend daran, das waren so zwei Schiedsrichter, die waren andauernd da. Und die haben auch, der eine kam immer auf sein Moped, der andere hatte immer zu seiner schwarzen Schiedsrichterkluft, die auch schon ein bisschen älter war, hatte der immer lange weiße Unterhosen an.
Was?
Die sind auch nicht gelaufen. Also die standen nur im Kreis und man war ja auch immer froh, dass jemand kam. Ne, damit nicht irgendwer vom anderen Verein, dass die nichts gesehen haben, war dann ja auch klar.
Ja, es ist halt so, dass man froh ist, in jedem Kreis bestimmte Schiedsrichtertypen zu haben, die eben auch noch im Alter von 50 plus, 60 plus, wie auch immer, teilweise 70 plus, Wochenende für Wochenende Spiele leiten. Natürlich sind das keine Leute, die noch wahnsinnig viel laufen. Also der Mittelkreis heißt ja in Schiedsrichterkreisen auch Asthmakreis und das hat natürlich, das kanntest du noch gar nicht?
Nein.
Ja.
Ist jetzt aber auch kein so guter Gag.
Doch.
Asthmatiker finde ich jetzt hier über einen Kamm.
Ist ja auch gar kein Gag, es ist die Wahrheit. Die laufen nicht mehr so viel, die machen dann, sagen wir mal, viel mit Routine und mit Übersicht und man kennt sie natürlich auch und akzeptiert sie und allen ist klar, wenn die an Platz kommen, was jetzt irgendwie gebacken ist. So, die Spieler wissen das ja auch.
Ne? Bei uns war auch immer so die Ansage, naja, wir spielen scheiße und dann kriegen wir halt auch scheiß Schiris.
Das muss man ja dazu sagen. Die Leute in der Kreisliga C oder noch darunter glauben ja immer, sie müssten dann irgendwie einen Bundesliga-Schiedsrichter bekommen. Wer in der Kreisliga C spielt, bekommt auch Kreisliga C Schiedsrichter. So ist das nun mal. Also wenn man sich da als Schiedsrichter immer drüber ausmehren würde, wie die Spieler so drauf sind, also das weiß man und dementsprechend ist das so. Wie gesagt, die Spieler wissen ja auch, wer da kommt. Und wir sind ja auch, im Kreis Köln wird immer eine Statistik natürlich geführt. Da sind teilweise Leute dabei und das sind auch nicht nur die ganz Jungen, die kommen auf eine Zahl an Spielen in der Saison. Da denke ich immer, wie machen die das? Also wirklich teilweise 3 bis 4 Spiele pro Wochenende, dann eben logischerweise dann auch schon mal 2 oder sogar mehr als 2 an einem Tag, wenn sich das irgendwie einrichten lässt. Und Leute, die auf deutlich über 100 Spiele kommen in der gesamten Saison. Habe ich als Schiedsrichter nie geschafft, wollte ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte auch schon mal 2 am Wochenende, so, weil dann Leute, die 3 oder mehr pfeifen, kriegst du ein bisschen schön Spesen zusammen, klar, bleibst fit und alles prima. Oder die pfeifen dann auf dem Platz, wo 2 Jugendspieler hintereinander sind,
okay, klar,
pfeifen sie dann beide. Das habe ich auch gemacht, klar. Mhm. Aber da muss man froh sein und wie gesagt, gerade bei den Älteren, denn da entsteht inzwischen auch so eine Lücke zwischen, weiß gar nicht, Ende 30 oder Anfang 40 bis Mitte 50 oder sowas, wo es immer weniger werden. Das sind Leute, die stehen halt voll im Leben, sind im Berufsleben so. Und wenn du die dann als Schiedsrichter hast, die sagen, ja, die am Wochenende, klar, 1 bis 2 kann ich immer machen. Die brauchst du unbedingt. Und klar, auch wenn sie dann nicht mehr ganz so fit sind vielleicht, aber die sind so lange dabei, die kennt jeder und die kennen das Geschäft. Und da brennt normalerweise auch nichts an.
Und ist ja ganz klar, ich meine, es ist ein Problem, dass alle in diesem ehrenamtlichen Bereich, der es ja irgendwie noch ist, auch wenn man ein paar Spesen bekommt, die Vereinbarkeit von Familie, Beruf ja. und solchen Dingen, das Problem haben alle. Haben Parteien, haben irgendwelche Non-Profit-Organisationen. Das ist überall und das bei den Schiedsrichtern halt genauso. Und deshalb immer wieder schön, wenn sich da mal wieder einer meldet und sagt, ich mache gerade den Schiedsrichterkurs und ich bin dank Colinas Erben gut vorbereitet. Also, wenn ihr das hier regelmäßig hört, dann könnt ihr auch einen Schiedsrichterschein machen. Immer eine gute Idee.
Kaufe ich zumindest eine ganz gute Vorbereitung, wie diejenigen bestätigen, die es gemacht haben.
Genau.
Das freut uns natürlich sehr. Wir hoffen auch, dass sie dann dabei bleiben. Ist vielleicht auch tatsächlich eine bessere Chance, dann dabei zu bleiben. Denn ich kenne es natürlich auch bei den Schiedsrichtern, die wir in Köln ausbilden. Da ist die Fluktuation schon relativ groß. Gerade bei den Schiedsrichtern unter 18 Jahren hören relativ viele im Laufe des ersten Jahres wieder auf. Das wäre jetzt auch nicht anders, wenn sie Colinas Erben hören würden wahrscheinlich. Ne? Aber probieren es halt mal aus, stellen fest, ist nichts für sie. Und ich rede jetzt nicht nur davon, weil sie da angemeckert werden, sondern merken einfach so, nee, habe ich doch irgendwie keinen Bock drauf. Hab mir mal anders vorgestellt. Freizeitverhalten ist heute einfach auch nochmal ein anderes. Und deswegen, jeder, der es macht und länger dabei bleibt, wunderbar. Und weiß nicht, wer so einen Podcast hört, hat wahrscheinlich auch darüber hinausgehend noch ein bisschen mehr Interesse an der Tätigkeit. Und vielleicht führt das auch dazu, dass man dann länger dabei bleibt. Wäre zumindest schön.
Genau. Wir sind ja auch immer froh, wenn uns irgendwie Geschichten erreichen, ne? Also das, finde ich, könnten wir eigentlich mal wieder ein bisschen, das könnte man ein bisschen einfordern vielleicht auch, dass uns Leute einfach auch ihre Sachen so mitteilen, was die so mitkriegen. Wo es Probleme gibt vielleicht auch. Was besser gemacht werden könnte oder so. Da sind wir gerne Plattform. Also wenn ihr irgendwas habt, meldet euch bei uns auf unseren Plattformen, wo wir so unterwegs sind. Wisst ihr ja. Dann machen wir weiter mit der Bundesliga. 4. Spieltag. Nürnberg gegen 96. 28. Minute. Da ist es der Nürnberger, Virgil Misicjan. Ich weiß es nicht.
Virgil Misicjan?
Misicjan ist relativ deutlich, aber der Vorname weiß ich nicht. Virgil fände ich aber ganz cool eigentlich. Like a Virgil.
Das Lied muss ich immer auch denken. Da sind wir dann altersmäßig doch nicht so weit auseinander, ne?
Auf jeden Fall eilt er allen davon und geht nach einer leichten Berührung an der Schulter durch Mico Albornoz kurz vor dem Strafraum der Hannoveraner zu Boden. Dadurch ist die glasklare Torchance dahin. Schiedsrichter Bastian Dankert lässt weiterspielen. Sein Videoassistent Tobias Stieler jedoch empfiehlt ihm den Gang in die Review Area. Dort betrachtet sich der Unparteiische lange die Bilder, bevor er seine Entscheidung ändert und Albornoz wegen einer Notbremse die rote Karte zeigt. Das ist wahrscheinlich unumgänglich, wenn man den kurzen Kontakt an der Schulter als faul wertet. Die Frage ist aber, war das hier ein wirklich klarer und offensichtlicher Fehler, weiterspielen zu lassen? Also, ich weiß, ich bin da wieder nicht objektiv als jemand, der 96 zu den Vereinen zählt, die eigentlich was haben, auch wenn die Vereinsführung eine Katastrophe ist. Also, dass der Eingriff, oder der hätte nicht erfolgen sollen.
Wenn man so einen Fall hat, wo man sich eigentlich fragt, warum greift er da ein? In so einer Situation, du sagst, boah, also wenn Dankert da weiterspielen lässt, was soll das denn, was soll denn dein Eingriff überhaupt begründen? Kommt eigentlich, wenn es so offensichtlich ist, dass es eigentlich nicht sein könnte, immer nur noch eine Sache in Betracht. Und die geht immer so ein bisschen unter, auch bei uns, gestehe ich, wenn wir über das Thema Videoassistent sprechen, heißt es immer, die sollen nur eingreifen bei klaren und offensichtlichen Fehlern. Das ist aber nur der eine Teil. Der andere ist es, die sollen auch dann eingreifen, wenn der Schiedsrichter eine Situation überhaupt nicht wahrgenommen hat. Da denkt man dann immer daran, klar, das gilt vor allen Dingen für Situationen, die sich hinter seinem Rücken irgendwie ereignen. Also ein Klassiker ist natürlich diese Tätigkeit hinter dem Rücken des Schiedsrichters, die der Videoassistent entdeckt. Zu der kommt es natürlich inzwischen kaum noch, weil da gar nicht mehr, weil alle wissen, da sind Kameras im Stadion, die werden das schon erfassen. Wir sprechen aber eigentlich auch über Situationen, die der Schiedsrichter vielleicht theoretisch im Blick gehabt haben könnte, die aber aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht so wahrgenommen hat. Beispielsweise, weil ihm irgendein Spieler vor der Linse, vor die Linse getreten ist, genau in dem Moment. Oder weil er zu weit weg gewesen ist. Oder aus irgendeinem anderen Grund ist es dann so, dass der Videoassistent durchaus auch fragt oder der Schiedsrichter von sich aus sagt, hör mal, ich habe das nicht klar gesehen. War da was oder war da nichts? Wenn man sich diese Szene anguckt, sieht man den Schiedsrichter Dankert, der relativ weit weg steht. Das liegt daran, dass es einen überraschenden Konter gegeben hat, den Dankert so nach meinem Eindruck auch ein bisschen unterschätzt hat. Der kommt relativ spät in die Hufe. So, und dann ist, wer war es? Mesi Can ist plötzlich dann auch weg. Und Dankert ist sehr weit hinten dran. Man sieht das irgendwie in dem Moment, wo dieses vermeintliche Vergehen passiert, sieht man Dankert noch gar nicht im Bild so. Und dann zeigt er schon an Weiterspielen. Es könnte aber in dieser Situation, das wäre tatsächlich eine schlüssige Erklärung, tatsächlich so gewesen sein, dass es anschließend diese Kontaktaufnahme gegeben hat und er auch gesagt hat, ich stehe da 40 Meter weit weg. Er hat es ehrlich gesagt gar nicht wahrgenommen, ob da was gewesen ist oder nicht. Ne? Ohne Videoassistent lässt er halt weiterlaufen, sagst, ja gut, hat er nicht gesehen. Gibt's halt nichts, dann werden Zeitlupen gezeigt und alle sagen, ja, kann man vertreten, da laufen zu lassen, wird auch pfeifen können. Wenn das gar nicht wahrgenommen hat, dann sagt der Videoassistent natürlich, na gut, wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue und unsicher bin, ob du es nicht vielleicht gepfiffen hättest, wenn du es wahrgenommen hättest, dann soll er ihn tatsächlich in die Review Area schicken. Dann ist es nicht unbedingt ein klarer, offensichtlicher Fehler, sondern eben was er gar nicht gesehen hat. Das würde es hier erklären, wenn er dann guckt und sagt, geringfügiger Kontakt, für mich aber ausreichend, um von einem Foul zu sprechen. Und dann ist auch die rote Karte fällig wegen Notbremse außerhalb des Strafraums. Also das ist für mich die einzige Erklärung, die hier wirklich in Betracht kommt. Denn ansonsten würde ein Videoassistent wie Tobias Stieler, der jetzt auch von der UEFA eingeladen worden ist und auch daran teilgenommen hat am ersten UEFA-Seminar für Videoassistenten mit Blick Richtung Champions League, da wird es ja auch eingeführt demnächst, und Euro 2020, würde ein Videoassistent wie Stieler, glaube ich, da nicht eingreifen. Also das dürfte dann die Erklärung dafür sein.
Da hast du einen großen Bogen mit Schleife gemacht, um dann zu sagen, ja, war falsch.
Nee, falsch.
Also du eigentlich
kann dann ja nicht sagen.
Eigentlich habe ich schon recht. So kannst du es sagen.
Darauf wolltest du hinaus. Das habe ich natürlich nicht geahnt, Klaas. Also klarer offensichtlicher Fehler lag hier nicht vor. Deswegen ist für mich die einzige Erklärung, er hat es komplett nicht wahrgenommen.
Ja.
Der Grund dafür.
Also es könnte sozusagen eine Kommunikation geben. Stieler sagt, hast du gesehen, dass den in der Schulter angepackt hat? Und Schiedsrichter sagt, nee. Ja, dann guckst du dir nochmal an.
Genau.
Okay. Verstanden. Dann gebe ich mich damit widerwillig zufrieden und wir gehen schon zum 6. Spieltag. Da spielte Stuttgart gegen Bremen und in der 68. Minute wirft der Stuttgarter Verteidiger Borna Sosa bei einem Einwurf zu seinem Torwart Ron-Robert Zieler. Und das Fantastische an dieser Szene ist wirklich, also das ist eigentlich das Beste, ist nicht, wie Zieler dann den Ball, weil er sich halt gerade die Stutzen richtet, an sich vorbeirollen lässt. Das Beste ist wirklich, wie Borna draußen steht, Borna Sosa, und ruft: Ron! Das ist so großartig! Der halt einfach nicht geguckt hat. Ron! Das finde ich völlig, dieses Fassungslose auch in dem Blick.
Ja, klar.
Das ist einfach, was macht der Trottel da? Die Spiel spielt sich an den Stutzen rum. Großartige Szene auf jeden Fall, weil Zieler, der ziemlich verzweifelt versucht, den Ball mit dem rechten Fuß zu stoppen, das schlägt fehl. Er berührt den Ball dann aber minimal und dann rollt der Tor halt ins Tor und der Treffer zählt. Zieler hat hinterher gesagt, es gab eine Auswechslung. Mega Einstand immerhin in die Ausrede. Es gab eine Auswechslung. Ich habe den Pfiff, dass es weitergeht, nicht gehört und nicht damit gerechnet, dass der Ball so präzise und schnell zurückgeworfen wird. Da kann man dann halt sagen, okay, Herr Zieler, Ausrede, schwierig, Versuch was wert. Und dann kann man sagen, ja, wer denkt in der Situation dran, wenn ich den Ball nicht berühre, dann gibt's nur Ecke. Mhm.
Keiner denkt daran.
Ja. Ne, das ist dann wieder der Reflex, der Pavlovsche Hund, der den Ball sieht und denkt, haben. Und
genau.
Dann, Mist.
Klarum.
Auf jeden Fall eine der, also die wird man auf Jahre sehen. Es gab ja schon Reinders gegen Pfaff, hat es ja auch mal geschafft. Da war es wenigstens der Gegenspieler.
Deswegen ist das, glaube ich, komplett neu. Ne? Wir hatten tatsächlich, also die Situation habe ich auch nie vergessen mit Pfaff und Reinders.
Ist ja auch in jedem Rückblick, der diese Zeit
irgendwie
beschreibt. Ne? Jean-Marie Pfaff in seinem ersten Spiel für die Bayern, wo man auch so wahrscheinlich gedacht, was haben sie sich denn dafür eingeholt? Dann irgendwann einer der zumindest bekanntesten, beliebtesten Torhüter bei den Bayern jemals.
Also er war damals ja schon belgischer Nationaltorwart. Ne? Der stand ja der stand im Tor im Europameisterschaftsfinale 1980, das Deutschland mit 2-1 gegen Belgien gewonnen hat, durch zwei Tore von Horst Rubisch. Deswegen haben die Bayern ihn geholt und alle haben gesagt, Pfaff, toller Torwart so. Und dann erster Spieltag, 82-83 war es, da war ich gerade 13 und habe das verfolgt. Und damals aber noch eben nicht logischerweise mit irgendwelchen Live-Spielen, habe die Radioübertragung gehört und habe gedacht, er hat was gemacht? Und dann habe ich noch gedacht, ein Einwurf direkt ins Tor. Und dabei war ich noch kein Schiedsrichter, aber gedacht, das geht doch gar nicht, oder? Und dann zeigen sie halt die Situation, dann sieht man, wie Pfaff da rauskommt und irgendwie halt nach dem Ball patscht und ihn berührt und der geht halt ins Tor und alle denken so, ja, dann wärst du besser weggeblieben.
Das heißt, wenn wir da jetzt mal tiefenpsychologisch rangehen, war das dein Erweckungserlebnis, als du dann gedacht hast, kann das überhaupt sein? Nee. Oh, ich muss die Regeln besser kennen.
Nee, glaube ich nicht.
Schade eigentlich.
Hätte zu gut gepasst, aber das hat damit tatsächlich nichts zu tun. Also, wenn ein Einwurf direkt ins Tor des Gegners geworfen wird, ohne dass ihn jemand berührt, dann gibt es einen Abstoß. Und du hast ja schon gesagt, Einwurf ins eigene Tor, ohne weiteren Ballkontakt, gibt einen Eckstoß. Das ist ja ein bisschen erklärungsbedürftig, weil man sich ja die Frage stellen könnte, warum gilt das Tor eigentlich nicht? Und da kommt dann das zum Tragen, was du vorhin schon mal kurz angesprochen hast, als du gesagt hast, aus dem Vorteil darf kein Nachteil werden. Vorteil heißt hier, man ist im Ballbesitz. Man ist deswegen im Ballbesitz, weil der Gegner den ja vorher für eine Unterbrechung gesorgt hat, weil er den Ball aus dem Spiel gebracht hat. Und deswegen darf man so nicht benachteiligt werden. Andererseits sagt man, man will auch keinen nicht auf Wiederholung entscheiden. Also ein bisschen Buße soll schon sein, sozusagen. Also sagt man, man einigt sich irgendwie so auf die Mitte. Also gibt es im Prinzip nach jeder Spielfortsetzung, die direkt ins eigene Tor befördert wird, einen Eckstoß. Jetzt kann man argumentieren, da gibt es welche, die, bei denen ist das fast nicht denkbar. Also, ne, wie willst du das beim Strafstoß machen? Dann kannst du sagen, jo, du kannst ihn mit Schmackes an den Pfosten befördern und dann wird er mit Windunterstützung ins eigene Tor zurückgetragen. Dann gäbe es auch einen Eckstoß, also eben nur sehr theoretisch denkbar. Denn wenn du einen Strafstoß nach hinten ausführst, dann gibt es einen indirekten Freistoß für den Gegner und nichts mit Eckstoß oder Torerzielung oder was auch immer. Schiedsrichterball würde bedeuten, du nimmst den an und knallst ihn mit dem ersten Ballkontakt in die eigene Kiste. Deshalb Eckstoß, was übrigens auch, also das war nicht einfach zu erkennen. Ich habe erst so nach der zweiten, dritten Zeitlupe richtig gesehen, der war da noch dran. Mhm. Denn der ist dir so über den Fuß gehoppelt, ich mir die Frage gestellt habe, hat er überhaupt noch berührt? So, und die Reaktion ist ja dann immer so allgemeine Fassungslosigkeit. Ich weiß gar nicht, ob die sich in dem Moment klar darüber waren, dass wenn der den Fuß weggelassen hätte, dass es dann mit dem Eckstoß weitergegangen wäre.
Oh, ich glaube schon.
Meinst du?
Ja.
Aber man will ihn dann stoppen. Man will ja nicht der Tölpel sein, der... Aber andererseits...
Nein, Zieler hat da nicht dran
nicht gedacht.
Ich, okay. ich dachte, du meintest jetzt die Schiedsrichter.
Nee, Schiedsrichter, klar.
Auf jeden Fall.
Wir haben dann da vorbeigeredet. Andererseits wäre es natürlich von Zieler auch eine coole Nummer gewesen, der gesagt hat, ja, ich habe gepennt, aber ich habe im Moment wenigstens noch regelmäßig, noch rechtzeitig dran gedacht, den Fuß wegzulassen, weil ich wusste, dann gibt's einen Eckstoß. Hm. Dann gibt's kein Eigentor. Jetzt hätte ich befürchtet, dass ich mir ihn selbst reinmache.
Ja. Ach ja.
Tolle Szene jedenfalls.
Es ein Gedicht. Ich war aber auch im Endeffekt dann ganz froh, dass Stuttgart nicht wegen dem Ding verloren hat. Also ja, weil, klar, es war ja dann auch so, dass eine Woche später ist Korkut dann ja rausgeschmissen worden, als sie in Hannover verloren haben. Ich habe dann so gedacht, jetzt stell dir mal vor, die schmeißen den Korkut wegen so einem Ding raus. Da bist du als Torwart natürlich auch in Erklärungszwängen. Oh, aber ja, gut, es gab eine Auswechslung. Dann kommen wir zum 7. Spieltag. Dortmund spielte gegen Augsburg, 22. Minute. Nach einer Freistoßflanke in den Dortmunder Strafraum der Gastgeber liegt plötzlich Marco Reus am Boden. Dem Augsburger Alfred Finn Bogason springt der Ball an die Hand, bevor er ihn ins Tor schiebt. Außerdem befindet sich sein Mitspieler Martin Hinteregger im Moment der Freistoßausführung im Abseits. Der Videoassistent hat also nach der Torerzielung viel zu überprüfen. Am einfachsten zu beurteilen ist dabei die Abseitsstellung von Hinteregger, die eindeutig nicht strafbar war, weil er weder den Ball gespielt noch einen Gegner beeinträchtigt hat. Auch das Handspiel, das vermeintliche Handspiel von Finn Bogason, musste nicht geahndet werden, denn der Ball war dem Augsburger aus kürzester Distanz an den normal gehaltenen Arm gelangt. Und dann haben wir noch Marco Reus. Über den Einsatz von André Hahn gegen Reus dagegen lässt sich nämlich streiten. War das noch das übliche Gerangel vor Spielvorsetzung in Tornier, das in diesem Fall einfach ein Verlierer hatte? Oder war das ein klares Foul des Augsburgers?
Tja.
Klar.
Klar.
Klares Foul.
Klares Foul?
Nein.
Nein.
Oder?
Finde ich auch nicht. Es ist,
also ich hätte es gepfiffen, aber es ist kein
ja,
klares,
so,
klares Foul.
Das ist...
Aber es war nicht nichts.
Es war nicht nichts. Wir sind ja auch wieder mit Regeltheorie und Regelpraxis so ein bisschen zugange. Also,
und ist, reicht das für einen Strafstoß?
Strafstoß sowieso nicht. Der Reus war in dem Fall Defensivkraft.
Es ging ja klar.
Tor für Augsburg. Insofern
haben wir ja Glück gehabt.
Ja.
Dann haben wir diese Episode ja schon mal raus.
Man muss, um das, die Gesamtumstände zu würdigen, erstmal nochmal sagen, da ist schon ganz schön viel zu gucken gewesen. Das hast du ja gerade schon gesagt für den Videoassistenten, denn ist richtig, es war kein strafbares Abseits, es ist auch richtig, es war kein strafbares Handspiel. Trotzdem musste erst mal gucken und prüfen. Denn das erschließt sich nicht sofort auf den allerersten Blick, ob das so ist oder nicht. Musst du dir zumindest nochmal anschauen. Und dann hast du vielleicht das Ding da irgendwie noch so unten an der Bildschirmecke. Da fliegt der Ball so drüber hinweg und das war ein vermeintliches Foul von André Hahn. Der bemüht sich dann auch mit um den Ball. So, und also als Videoassistent, wie gesagt, wir sind jetzt auch so ein bisschen bei der Regelpraxis, guckst du schon so ein bisschen auf die Situation und denkst dir so, also was ich da jetzt gesehen habe, hat das mit der Torerzielung noch irgendwas zu tun? Bei der Frage, muss ich jetzt irgendwie auf klaren und offensichtlichen Fehler plädieren, ja oder nein? Oder hat das mit der Torerzielung nichts zu tun? Auch das ist schon so an der Grenze. Man sagt, naja gut, der Hahn geht schon zum Ballen, vielleicht hätte Reus uns auch irgendwie eine Chance gehabt, an den Ball zu kommen. Insofern ist er da außer Gefecht gesetzt worden und ja, gleichzeitig dieses Ding mit, wird irgendwie reingeschlagen, dann hast du irgendwo dieses Gerangel.
Ja.
Der eine drückt den anderen, der andere drückt den einen, sagst du, jo, also wenn du genau hinschaust, dass der da liegen bleibt, klar ist er als Verlierer daraus hervorgegangen, da kann man schon über einen Foul diskutieren, aber bei dieser gesamten Gemengelage irgendwie, würde ich sagen, ich glaube, da lasse ich als Videoassistent auch die Finger weg und sag mal, das ist mir einfach alles nicht klar und offensichtlich genug bei dem, was da passiert ist, dass ich sage, das hat wirklich einen Einfluss auch auf die Torerzielung gehabt. So dass man einfach davon sagen muss, da hat sich einer einen derartig klaren Vorteil auch verschafft aus der Situation, dass das dazu geführt hat, dass das Tor anderweitig gar nicht gefallen wäre. Ne, das ist keine regeltechnisch saubere Begründung, wo man sagt, ja gut, was heißt da, hat das was mit dem Tor zu tun? Ist es jetzt ein Foul oder ist es keins? Aber so möchte ich regelpraktisch ungern argumentieren. Und deswegen fand ich es dann aber an der Stelle auch in Ordnung zu sagen, nee, da lassen wir die Finger weg. Und das zählt jetzt in letzter Konsequenz, war es ja auch nicht spielentscheidend, aber da würde ich es auch vertreten, ja, zu sagen, im Sinne einer hohen Eingriffsschwelle, die ja allgemein befürwortet wird, von mir auch, würde ich sagen, nee, dann gehe ich da auch mit zu sagen, nee, dann lass mal in solchen Fällen dann auch mal die Finger weg.
Gut. War ja ein starkes Spiel, Dortmund gegen Augsburg, mit dem schlechteren Ende für die Augsburger, weil es in der Nachspielzeit noch ein sehr schönes Freistoßtor von Paco Alcácer von Borussia Dortmund gab, das 4-3 nämlich. Und es war so, dass der Schiedsrichter Markus Schmidt 4 Minuten angezeigt hatte für die Verlängerung und also für die Nachspielzeit. Und das Tor fiel dann aber nach deutlich mehr als 5 Minuten, was zu Diskussionen wieder führte. Einige vermuteten, dass es hier eine Bevorzugung des BVB durch den Unparteiischen gab. Wir haben das hier schon ein paar Mal erklärt. Wir machen es gerne nochmal. Warum gab es nochmal Nachschlag für die Borussia?
Ich bin ja schon froh, dass nicht immer nur bei Bayern-Spielen darüber diskutiert wird.
Immer nur die Bayern.
Hab mir die 4 Minuten Nachspielzeit nochmal angeschaut. Und das war offensichtlich, dass Augsburg natürlich versucht hat, das 3:3 über die Zeit zu bringen. Und sich insbesondere bei 2 Abstößen doch sehr viel Zeit gelassen hat. Der eine Abstoß in dieser Nachspielzeit hat 30 Sekunden gedauert. Also 30 Sekunden vom Ball geht über die Torlinie, bis Abschluss wird ins Spiel gebracht, Ball wird ins Spiel gebracht. Der zweite sogar 42 Sekunden. Dann war irgendwie mit Gregoritsch zwischendurch noch was, dass der auch nochmal, ich glaube, bei einem Einwurf das Ding gleich verzögert hat. Insofern, dass Schmidt da gesagt hat, da kommt jetzt nochmal eine Minute drauf, fand ich vollkommen in Ordnung. Diese Minute hat er übrigens auch nochmal angezeigt, das konnte man im Fernsehen sehen. Er hat kurz vor Ablauf der 4 Minuten nochmal den Daumen in die Höhe gereckt. Das ist in der Bundesliga nicht üblich, dass dann draußen der 4. Offizielle das nochmal anzeigt. Haben wir bei der WM mal gesehen, die Nachspielzeit, ich glaube mindestens beim Spiel Südkorea-Deutschland, ist das so gewesen, finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, total, weil es transparent ist.
Weil wenn der Markus Schmidt am Mittelkreis steht und den Daumen reckt, könnte man ja auch denken, dass er sich nur sagt, super Spiel heute, Daumen hoch. Nein, ist natürlich Quatsch. Aber
es dreht sich dann einmal.
Es ist keine Geste, wo jeder jetzt sofort weiß, der lässt jetzt nochmal eine Minute nachspielen.
Klar.
Deswegen diese Anzeigetafel, der 4. Offizielle ist eh da. Warum? Die sind über Funk verbunden. Warum sagt er eben nicht einfach, komm, zeig nochmal eine Minute an, dann weiß jeder Bescheid. Und dass so ein Freistoß dann halt auch ein bisschen später ausgeführt wird, weil das ja auch alles dauert, bis die Mauer steht und so, und der natürlich noch geschossen wird, klar, ist ja dann auch wieder klar. Also von daher, ich habe den Furor rund um diese Nachspielzeit nicht verstanden.
Habe ich auch nicht verstanden.
Aber
dass der Freistoß noch ausgeführt wird, wenn, also erstens, es war noch ein Foul, für das es eine gelbe Karte gegeben hat, das knapp vor Rot war.
Ja.
So, und dann dauert die Ausführung, klar, gibt es den Freistoß dann noch, was denn sonst? Also da ist alles mit rechten Dingen zugegangen, dass das auf der Tafel angezeigt werden könnte. Fände ich eigentlich auch gut, gibt's weniger Gemecker drüber und dann an der Stelle auch nochmal, die Nachspielzeit, die angezeigt wird, kann verlängert werden, wie hier geschehen, sie kann aber nicht verkürzt werden. Das sollte man auch regeltechnisch nochmal deutlich gemacht haben.
Genau.
Punkt.
Super, dann würde ich sagen, wir machen erstmal wieder einen Strich drunter, haben über diese rote Karte war es eine rote Karte oder nicht rote Karte, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ronaldo wegen Haare ziehen?
Ja klar, die erste rote Karte seiner Champions League.
Ach stimmt, er hat ja geweint.
Ja, nun.
War es die richtige Entscheidung von Herrn Brüch?
Ich persönlich fand es zu hart. Immer wieder interessant, wie so Diskussionen geführt werden. Auch da sind wir natürlich in so einem Graubereich. Brüch selbst hat die Szene nicht gesehen, hat es nicht gesehen, wie Ronaldo seinem Gegenspieler in die sehr kurzen Haare gegriffen hat. Sein Strafraumrichter Marco Fritz hat dann quasi Meldung erstattet. Man hat auch ohne Lippenlesekenntnis, ich habe eigentlich keine gesehen, da gesagt, er zieht ihn an den Haaren. Hat ihn an den Haaren gezogen, hat man gesehen. Wie er das gesagt hat, dann...
Ist schön, wie du das jetzt nochmal... Mich ist es audiovisuell, war ein Gedicht jetzt.
Und das Ganze noch
Haaren gezogen.
Möglicherweise im Dialekt. Marco Fritz spricht im Dialekt. Das ist Schwab, gell? Schwabe.
Weiß es nicht. Da musst du dich jetzt schon mal vor die Tür trauen und sagen, ja, ist er oder nicht.
Aus Korb, es könnte ja nur noch Baden sein. Ist jetzt ein bisschen peinlich, also es ist natürlich auf jeden Fall Baden-Württemberg, weil da muss man ja sehr vorsichtig sein.
Kommt wirklich aus Korb.
Ja klar kommt der aus Korb, das wusste ich. Wusste nicht, ob es in Baden oder in
Württemberg. Wie heißt dein Verein?
Uff.
SV
Korb?
SV Bräuningsweiler.
SV Bräuningsweiler, guck mal.
Er pfeift den Landesverband Württemberg.
Württemberg, wunderbar.
Also, aber das auch geklärt. Wichtige Information.
Marco Fritz hat jedenfalls Felix Brüch die Information gegeben, dass Ronaldo des Feldes zu verweisen sei. Das ist ein Rot-Ronaldo, hat er gesagt. Zur Diskussion freigegeben. Ich fand so diesen ganz kurzen Griff, der muss natürlich überhaupt nicht sein. Da kannst du Gelb geben, da kannst du bei strenger Regelauslegung auch Rot geben. Und das war mal wieder so eine Situation, in der ich mir gewünscht hätte, dass wir was zwischen Gelb und Rot haben. Zum Beispiel die Zeitstrafe. Die Überlegung, da einfach mal zu sagen, gehst mal für 10 Minuten raus.
Junge, du gehst mal raus.
Du gehst jetzt mal raus für 10 Minuten, beruhig dich da jetzt mal wieder. Das hätte ich im Prinzip optimal gefunden.
Es wäre Ronaldo, wie er dann in 10 Minuten draußen hockt. Auf so einer Strafbank.
So einer Strafbank, genau. Ja.
Er hätte wahrscheinlich wieder gecoacht, wieder im EM-Finale. Vielleicht hätte er sich dann auch nochmal Gedanken gemacht über diese anderen Probleme, die er da im Moment hat. Ja. Wo man sich auch immer fragt, was geht in den Köpfen eigentlich vor? Aber gut, wir wissen nicht, wie es gelaufen ist. Ja,
also dann gesperrt worden ist er für ein Spiel, um das abzuschließen. Dass da die Mindestsperre rausgekommen ist, deutet schon darauf hin, dass auch die UEFA der Meinung war, dass das tendenziell eher zu hart gewesen ist.
Ja, aber war ihm ja dann im Endeffekt auch ganz recht, weil so musste er nicht direkt nach den Spiegelveröffentlichungen wieder aufs Feld laufen.
Tja.
Hatte noch ein bisschen mehr Zeit. Und aber war eine Videobeweisentscheidung. Und der Videobeweis, wir haben ihn auch schon viel diskutiert.
Das war keine Videobeweisentscheidung.
Ich denke, er hat es nicht gesehen. Ach, ja, war Fritz, ich bin auch bescheuert. In der Champions League gibt es ja noch gar keinen
noch
Videobeweis.
Nichts.
Aber bald. Es ist auch, wir sind jetzt auch schon wieder bei 2:12. Es reicht. Aber ich wollte zum Videobeweis kommen und mir eine Brücke bauen zu einem Statement von Herrn Dardai.
Durch die Videoschiedsrichter haben wir mehr Ruhe, innere Ruhe als Trainer. Musst du nicht mehr so viel streiten, wartest du kurz und dann kommt die richtige Entscheidung. Und das ist schwierig für die Zuschauer und zum Beispiel für die Spieler, die gerade ein Tor gemacht hat. Ja, dann zählt nicht, dann zählt die ganze Jubel, diese Zögerung, das ist, was nicht so schön ist vielleicht. Aber für mich als Trainer, ich bin viel, viel ruhiger innerlich, weil ich weiß, ich komme die richtige Entscheidung danach. Und dann, da gibt es keine Diskussion. Da sehen Sie Bilder, mehrere Augen. Leider im Fußball gibt es immer diese Entscheidung, kann ich, muss ich nicht, will ich, so und so, so und so. Solche Entscheidungen wird bleiben, ob gibt wieder, gibt keine wieder, das muss man akzeptieren. Ich bin zufriedener eigentlich mit der Sache.
Viel schöner kann man es nicht sagen.
Paul Dardai, ein zufriedener Kunde des Videobeweises.
Zufrieden.
10 von 10 gerne wieder.
Aber so ist Fußball.
Ja, hat er doch schön gesagt. Ich glaube, das war das vor Saisonbeginn? Ich glaube, es war vor Saisonbeginn. Ich meine, das wäre vor dem ersten Spieltag gewesen. Irgendeine Pressekonferenz, bin aber nicht ganz sicher.
Und Herr Preetz hat sich dann deutlich kritischer geäußert, irgendwelche Anmerkungen noch gemacht. Aber gut, diese Folge haben wir ja auch, wir haben zwar viel jetzt über die Bundesliga gesprochen, und aber irgendwie ist sie ja auch dem Amateurfußball gewidmet.
Und deswegen können wir damit auch die Geschichte rund machen und zu einem wirklich wunderbaren Leserbrief kommen.
Arnim Renner vom DJK SW Neukölln.
Wahrscheinlich schwarz-weiß, genau. Und zwar in der Fußballwoche, eine Berliner Fußballzeitschrift.
Und er bezieht sich auf das Spiel von GW Neukölln 2 gegen BSV Oranke vom 16. September, Kreisliga A, vierte Abteilung, FUVO 38, Seite 32. Und er schreibt dann, als Schiedsrichter hatte ich das Spiel GW Neukölln 2 gegen BSV Oranke zu leiten. Laut Fußballwoche wären 2 klare Tore von Oranke nicht anerkannt worden. Mir gegenüber äußerte sich der Trainer von Oranke, René Gritschke, dass ich eine strittige und eine falsche Entscheidung getroffen haben soll. Hierzu nehme ich wie folgt Stellung. Es handelte sich um 2 Abseitsentscheidungen innerhalb des Strafraumes von GW Neukölln 2. Als Schiedsrichter bin ich auch nicht fehlerfrei. Bei beiden Entscheidungen stand ich jedoch in Ballnähe und hatte jeweils einen guten seitlichen Einblick mit freier Sicht auf das Spielgeschehen. Die Abseitsstellung konnte ich daher gut erkennen. Der Trainer von Oranke befand sich innerhalb seiner Coachingzone in der anderen Spielfeldhälfte, von wo aus er die Abseitssituation beurteilte. Übereinstimmung konnte ich in dem Punkt erzielen, dass genügend Möglichkeiten für seine Mannschaft vorhanden waren, um das Spiel zu gewinnen.
Ist das nicht fantastisch?
Ich habe einfach nur gewartet, was du jetzt sagst. Er spricht dir aus dem Herzen, ne?
Ja, natürlich.
Weil wir bei diesen Fußballwoche-Zeitungen ja immer so haben, da ist natürlich nicht bei jedem Spiel irgendwer vor Ort. Und dann gibt's irgendwie, entweder gibt's mittlerweile Spielberichte auf irgendwie Fußballportalen oder die rufen halt so einen Trainer an. Und dann sagt dieser Trainer halt, ja, hier die beiden Abseitsdinger, wenn der das da richtig gepfiffen hätte, hätte er mal gewonnen. Wir wurden verpfiffen.
Gefolgt dann oft noch von dem Satz, du weißt, ich sag sonst nie was gegen den Schiedsrichter.
Seit 35 Jahren bin ich im Fußballbusiness, aber sowas habe ich noch nicht erlebt.
So eine Schiedsrichterentscheidung, du weißt genau, ich sag sonst nie was, als wenn ich das jetzt mal kritisiere, weißt du ganz genau, dass das so gewesen ist, das kannst du auch so schreiben. So. X-mal erlebt natürlich, was dann zur Folge hat, dann steht dann irgendein Spielbericht drin, mit dem Namen, wo man den Eindruck hat, ah, da war einer da von denen, der hat das gesehen und hat das quasi als lokaler Fußballreporter, als Journalist also, beurteilt. Dabei ist das eigentlich die subjektive Sichtweise irgendeines Trainers oder Funktionärs oder was auch immer gewesen. Und hier ist ein Schiedsrichter mal hingegangen, hat gesagt, Moment mal, jetzt möchte ich auch mal was dazu sagen. Normal schluckst du das ja runter, ne? Schluckst du es runter, denkst du, ja gut, da war halt wieder so. Alle wissen im Prinzip, dass es so ist, aber dass mal einer sagt, ich habe keine Lust, mir das jetzt wieder bieten zu lassen. Ich sage jetzt mal, was war. Der Trainer sagt, ich habe da falsch
entschieden. Was aus meiner Sicht war. Ich finde, er sagt das ja auch sehr gut.
Natürlich.
Dass er sagt, ich mache auch Fehler, aber bei diesen Entscheidungen, da stehe ich immer noch hinter.
Weil ich gute Sicht hatte und weil er dadurch mit Recht auch sagt, der Trainer stand noch viel, viel schlechter. Der will das beurteilt haben können, im Leben nicht. Mhm. Auch so eine Sache, die ich, so eine Beobachtung, die ich oft mache, wenn ich am Wochenende draußen mit einem Schiedsrichter zu beurteilen. Das geht mir ja als Beobachter schon oder als Coach auch so, dass ich eine Position habe, ich denke, ja gut, der steht irgendwie 10, 12, 15 Meter neben der Situation. Der hat auch eine bessere Position als ich. So, das muss schon wirklich grottenfalsch sein. Und ganz offensichtlich, damit ich sage, da gehe ich jetzt irgendwie rein. Aber manchmal sehe ich dann, wie die Trainer da protestieren. Denk mir, Junge, du stehst nochmal 20 Meter weiter weg als ich. Und du willst gesehen, dass das abseits war? Also natürlich ist das rein taktisch motiviert. Und aber finde ich dann immer gut, wenn ein Assistent dann auch mal zu dem Trainer geht und sagt, hör mal zu, meinst du nicht ein bisschen sehr weit weg gewesen, das zu beurteilen? Und jetzt setze ich wieder hin. So, und hier hat es mal einer mit einem Reporter gemacht. Und ne, soll man ja als Schiedsrichter irgendwie nicht... Ist ja auch, gehört ja auch so dazu, da äußert man sich nicht zu, dann Spiel ist gut, aber das hat er ja auch in Form und Inhalt einfach total schön gemacht, finde ich.
Also, am besten finde ich den letzten Satz. Ja. Genau. Übereinstimmung konnte ich in dem Punkt erzielen, dass genügend Möglichkeiten für seine Mannschaft vorhanden waren, um das Spiel zu gewinnen. Wo man halt auch sich einfach denkt, tja Trainer, Sündenbock, mit mir nicht.
Genau.
Mit mir nicht. Arnim Renner in der Berliner Fußballwoche. Schönes Beispiel. Und wo wir bei den Amateuren sind, hören wir uns nochmal einen an. Aus Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs.
Erste Halbzeit, eine klare, also 1 bis 2 würde ich sagen.
Nee, der Ball war hier falsch ausgeführt. Ich war noch nicht fertig, hier vorne habe ich gesagt, nicht da hinten an der Linie. Ist halt so, ich stehe auf einer Höhe.
Der ist immer da, wo der Ball ist. Der läuft hin und der läuft zurück.
Ein ganz großes Pech hat, kriegt man vielleicht sogar noch was auf die Nüsse. Insofern, also ich ziehe den Hut vor der schwarzen Zunft.
Der beste Mann auf dem Platz waren Sie heute.
Danke sehr, das ist Charakter.
Also wie gesagt,
danke. Ich weiß, Sie sind mein größter Kritiker, wenn Sie das sagen, nehme ich das zur Kenntnis. Danke sehr, alles klar, danke.
Es hat Spaß gemacht, irrsinnig, war auch sehr anstrengend, aber ich denke mir mal, wenn ich mich heute Abend dann auf die Couch heute Abend hinsetze, kann ich zurückblickend sagen, es hat Spaß gemacht.
Das war wirklich fantastisch, oder? Gigantisch, wirklich. Eine Erklärung vielleicht, am Anfang sagt er, erste Halbzeit, klare 1 bis 2. Hast du verstanden, was er meint? Was mit 1 bis 2 gemeint ist?
Ja, der wollte dem eine Note geben, wie gut der Spiel geleitet hat.
Ah, das war gar nicht der Schiedsrichter am Anfang.
Nein.
Ah, Mist. Jetzt dachte ich, konnte ich mit Spezialwissen auftrumpfen.
Was hast du denn gedacht?
Ich habe am Anfang gedacht, dass das der Schiedsrichter ist.
Ja.
Okay. Und wenn der sagt, 1 in klare 1 bis 2, dann würde der über den Schwierigkeitsgrad sprechen. Das ist mein ganzes schönes Konzept versaut worden, erkläre ich trotzdem gerade. Bei den Beobachtungsbögen, also bei den Bewertungen, wird immer der Schwierigkeitsgrad eines Spiels mit berücksichtigt. Das spielt eine Rolle für die Notenfindung.
Okay.
1 ist normal zu leiten, 1 bis 2 ist normal bis schwierig, 2 ist schwierig, 3 ist dann ganz besonders schwierig. Und es gibt was dazwischen. Aber okay, 1 bis 2 war die Note, das war mir jetzt nicht klar. Hab nicht sofort bemerkt, dass es, wie du merkst, das ist nicht der... Der Schiedsrichter war ja da gesprochen, aber das war...
Du hast diese Episode toll. Also noch nicht gesehen von...
Nein, die kann ich tatsächlich
nicht. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Bektaş Bicici, der Mann ist gerannt wie ein Irrer.
Super.
Also die haben dann da so eine Kilometerzählanzeige gehabt. Ich glaube, der hatte 11 Kilometer oder so.
Tatsächlich?
Ja. Ui. Der ist über den Platz gesprintet aber
das
auch.
Das ist in der Klasse viel.
Ja. Und schön auf dem Ascheplatz, wo ich auch gedacht habe, das merkst du im Knochen.
11 Kilometer auf der Asche.
Ich meine, das war Asche, aber... auch ein cooler Typ. Also, wie gesagt, großes Lob. Ich hatte diese Serie überhaupt nicht auf den Blick, bis jetzt letzte Woche da die neueste Ausgabe kam. Und bitte Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, macht das weiter. Und ich hoffe, ihr da draußen guckt euch das alles an und teilt das. Zeigt das den Leuten, dass das ist nämlich Fußball, wie er im Amateurbereich was auch ganz wichtig ist. Und das sind 4 völlig unterschiedliche Typen, die als Schiedsrichter unterwegs sind, wo man natürlich bei einem auch den Kopf schüttelt und beim anderen denkt, meine Güte, schon ein bisschen spleenig, aber ich find's super. Und solche Leute einfach mal hinzustellen, zu zeigen, wie die das so am Wochenende machen und wie wichtig die halt auch für den Fußball sind, Finde ich toll, dass man an dieser Stelle jetzt mehrfach gelobt.
Ein schönes Plädoyer.
So.
Ne? Natürlich haben wir alle einen Spleen, sonst würde man das doch nicht machen. Das ist doch klar.
Es gibt Leute, die haben den Spleen Eintracht Frankfurt.
Und wenn es dann noch Leute sind, die den Spleen Eintracht Frankfurt haben und über Schiedsrichter reden, dann kommt schon mal was ganz Besonderes dabei heraus.
Und da denkst du dir vorm Spiel, oh Gott, das kann schon klappen. Ich war 10 Jahre alt, da war ich auch noch einigermaßen klar in der Birne. Da habe ich mir gedacht, oh, das kann schon funktionieren hier. Ja, und dann gab es ja auch den Ausgleich noch. Die Eintracht hat das 1-1 noch gemacht. Und dann gab es diese ominöse Szene, und das wird keiner in Frankfurt je vergessen. Schiedsrichter Alfons Berg aus Konz hat dann, glaube ich, den klarsten Elfmeter der Bundesliga-Geschichte nicht gegeben. Das war Ralf Weber im 5-Meter-Raum, der wirklich den Ball nur noch reinschießen muss.
Ja, ich erinnere mich auch.
Von hinten umgewichst wird, wo du denkst, er hat gar keinen Grund, sich fallen zu lassen, weil dann schießt er das Tor und ist hier der ewige Held. Also es gibt, Colinas Erben erzählen das ja manchmal immer so von wegen, ja, da muss man sich auch so ein bisschen in den Spieler und in die Situation hereinversetzen. Das hätte ich Alfons Berg damals gewünscht. Hätte er schon in Colinas Erben damals gehört, wäre die Eintracht deutscher Meister geworden. Meine These.
Podcast-Hörer werden die Stimme erkannt haben. Es war Basti Rett vom Eintracht-Podcast. Fußball 2000 mittlerweile auch, YouTube-Format und natürlich von 93, alles Podcasts, die man hören sollte. Und er sagt hier, wenn es 1991-92 schon Colinas Erben gegeben hätte, wäre Eintracht Frankfurt deutscher Meister geworden.
Weil Alfons Berg aus Konz das natürlich auf jeden Fall gehört und sich gedacht hätte, dann der fällt doch nicht ohne Grund.
Fand ich das schon geil. Meine These.
Seine These. Lassen wir mal so stehen.
Finde ich großartig. Beste Grüße. Übrigens aus dem Podcast Das Spiel meines Lebens von Mein Sportradio. Wunderbares Format von Andreas Thies. Hat er jetzt eine längere Pause gemacht. Das war jetzt die erste neue Folge. Und natürlich war das nicht das Spiel seines Lebens von Basti Rett. Er redet über irgendein Spiel gegen Reutling, glaube ich, wo sie mal aus der zweiten Liga, glaube ich, aufgestiegen sind. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau.
Letzter Spieltag, da sind auch die Tore gefallen. Ich glaube, 6-3 ist es ausgegangen am Ende für Eintracht.
Auf jeden Fall, das schon eine hörenswerte Folge. Und dann gibt's da ganz viele ältere Folgen noch, die natürlich komplett zeitlos sind, weil irgendwelche Leute über nicht nur Fußball, sondern auch andere Highlights aus ihrem Fan-Dasein berichten. Kann ich jedem nur empfehlen. Ein toller Podcast. Beste Grüße an Das Spiel meines Lebens. Und vielen Dank an Basti für diesen Ausschnitt. Ich hab's gehört und hab echt gedacht, wie geil ist das?
Das ist sensationell.
Alfred Berg aus Konz ist ja schon so ein Ding. Und dann das in diesem Zusammenhang, also meine These. Geil. So, mein Lieber, wir sind durch. Wir haben schon wieder fast 2,5 Stunden gemacht.
Na gut, wir haben jetzt auch eine längere Pause wieder gehabt, also, länger als wir eigentlich wollten.
So ist das manchmal.
Aber wir haben sogar noch zusammengestrichen, muss man ja ehrlicherweise sagen, mit ein paar Spiele, die wir eigentlich...
Wir haben uns gekniffen.
Wir wissen nie,
was du zu Freiburg gegen Schalke zur 76. Minute sagen wirst. Werden wir nie erfahren. Tja. Nein, das steht ja in deinen Kolumnen bei NTV. Kann man ja noch nachlesen. Genau. Ich denke, das reicht jetzt auch für heute. Am Schluss steht ja bei uns immer die Widmung.
Sag an.
Wir widmen diese Folge allen, die jetzt in diesem Moment ihr Telefon nehmen und fotografieren, wo sie diese Folge hören und uns das irgendwie zukommen lassen. Wer bei Twitter ist, einfach mit dem Hashtag CE97. Facebook kann man uns das zuschicken per Mail. Am liebsten wäre es mir, wenn ihr mir den Ort, nur den Ort, in dem ihr euch befindet, dazu schreibt. Also Frankfurt, Aschersleben oder Cottbus oder Singapur, fände ich total geil. Einfach mal, ich weiß, das haben auch schon andere Podcasts gemacht, ist mir egal. Ich wollte das auch schon immer mal machen. Und das machen wir jetzt. Hashtag CE97 mit eurem Bild jetzt, was ihr jetzt gerade macht, wo ihr diesen Podcast hört. Fände ich gut.
Hast du früher mal Werbeshows moderiert? Ruft uns jetzt an oder irgendwie sowas? Das klingt gerade so, ich habe gerade so ein Déjà-vu.
Nee, sowas habe ich nie gemacht. Wirklich nicht. Aber wir haben vielleicht mein Ding.
Ruf jetzt an. 97, 97, 97.
Hashtag CE97. Nur 99 Cent. Bei Jamba.
Genau.
Cool.
Das Colinas Erben-Spar-Abo.
Meine lieben Leute, jetzt habe ich geil und cool innerhalb der letzten 2 Minuten gesagt. Ich glaube, damit reicht's dann auch.
Ja, mehr kann man Gegner nicht in die Knie zwingen.
Und wir werden alle Folgen.
Das auf Willi Landgraf übrigens.
Alle Links hauen wir wieder rein bei uns auf der Seite in die Shownotes. Vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank, Alex Feuerherd. Und euch noch einen wunderschönen Tag. Und denkt an das Foto. Hashtag CE97. Jetzt.
Wir sehen jetzt die entscheidende Spielszene in der Partie des SV Mölschbach gegen SG Hochspeyer. Dirk Fedek bekommt den Ball, geht an die Grundlinie und schießt in die Mitte und Tim Nothoff schießt das Tor. 3:2 für Mölschbach, aber der Schiedsrichter entscheidet auf Abstoß. Er hat offenbar den Ball im Aus gesehen. Protest der Mölschbacher Spieler. Schiedsrichter geht auf den Hochspeyerer Torhüter zu und plötzlich der Hinweis eines Mölschbacher Spielers. Da hat doch jemand gefilmt. Schau dir doch mal die Szene an. Geh doch an die Außenlinie. Was macht der Schiedsrichter? Er eilt an die Außenlinie, geht auf die Zuschauer zu. Tim Nothoff macht das Zeichen für den Videobeweis und der Schiedsrichter auch. Spricht kurz mit ihm, ohne auf das Handy zu gucken, und entscheidet aufs Tor.